So, heute ist es nicht nur draußen heiß, heute wird es auch bei uns heiß. Aus vielerlei Hinsicht, freut euch drauf im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, erstens, ganz heiße, Sportart, die wir euch ja näher bringen wollen mit Hyrox. Auf jeden Fall eine heiße Verlosung, denn wir gehen mit unserem Partner Degussa heute in die erste Verlosungsrunde für, ja, heißer Preis, ne? Oder auch heißer Scheiß, Gold, Kinders, für Gold. Ihr könnt euch jetzt nicht mehr beteiligen, ihr könnt jetzt nur zuhören, aber ihr könnt euch für dahin beteiligen in vielerlei Hinsicht. Wahnsinn, was wir alles schon wieder vorhaben heute, ne? Du hast einen langen Zettel schon wieder gemacht, ja?
Die Ereignisse überschlagen sich. Also ich freue mich erstmal sehr, dass wir heute mit Degussa das erste Mal sozusagen Gold an unsere Community ausschütten dürfen. Die ersten 4 Wochen unserer Community Challenge auf Strava, für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, wir haben auf Strava ja eine Gruppe, die nennt sich ganz überraschend Bestzeit-Podcast. Und da gibt es eine Menge Laufverrückte drin, die wahnsinnig viele Kilometer laufen, die uns jetzt schon ein bisschen hinterfragen lässt, ob wir nicht zukünftig einfach komplett absurde Challenges ausloben sollten, weil all das, was wir schon für ziemlich verrückt erachten, in aller Regel von euch doch, sagen wir mal, relativ schnell irgendwo geschafft wird, aber das ist ja auch nur in eurem Sinne, denn es wird ja Leistung und vor allem Kontinuität belohnt. Das heißt, wir schütten auf dem Weg durch die Challenge alle 4 Wochen Gold an euch aus. Dieses Mal gibt es 1 Gramm Gold, einen kleinen Mini-Goldbarren, der jetzt sozusagen den Besitzer wechselt und in 4 Wochen gibt es sogar 2. Und am Ende der Challenge, da wird natürlich aufgewogen, wie viel Prozent unserer Challenge von 250.000 gelaufenen Community-Kilometern haben wir geschafft. Und wenn ihr natürlich mehr schafft, dann gibt es entsprechend der Leistung auch 10 oder 20% on top sozusagen. Das heißt, bei 100% der 250.000 Kilometer, da würden 10-mal nochmal 1 Gramm Gold ausgeschüttet werden oder dementsprechend mehr. Sagen wir mal so, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, weil doch ganz schön viele von euch offensichtlich sich auf ihre Herbstmarathons vorbereiten und wie die verrückten Kilometer schrubben. Das finden wir natürlich großartig und dafür habt ihr auch schon unseren größten Respekt. Wir haben für all diejenigen, die da noch teilnehmen wollen, den Link zu unserer Strava-Gruppe in die Shownotes gepackt und wer sich natürlich für Gold interessiert, beziehungsweise Gold als Anlagemöglichkeit, der sollte unbedingt auch bei degussa.com vorbeischauen. Auch den Link haben wir direkt in den Shownotes für euch hinterlegt. Und sollen wir es gleich offiziell machen? Also wir müssen noch gucken, wie wir das dann alles euch zukommen lassen, aber wir haben natürlich im Rahmen unserer Strava-Gruppe haben wir jetzt blind verlost. Also ich habe sehr viel unter den Aktivitäten der letzten Wochen durchgescrollt und nach gefühlt 11 Minuten hat Ralf irgendwann Stopp gesagt. Und da haben wir einen Namen, dann war mein Daumen auf einem Namen, den wir nun verlesen werden. Und diese Person, hoffen wir mal, dass es ein regelmäßiger Zuhörer ist, meldet sich am besten im Anschluss bei uns an diese Folge. Ich würde mal sagen, am besten auf dem Mail-Account Bestzeit. Also bestzeit.podcast@gmail.com oder ihr dürft uns natürlich gerne auch auf Instagram schreiben, aber ich weiß ja, dass nicht alle von euch Instagram haben, insofern am besten per Mail bestzeit.podcast@gmail.com und der glückliche Gewinner des 1 Gramm Goldbarrens, der heißt Kim Sebastian Mummert. Trete bitte mit uns in Kontakt und wir werden dann alles weitere versuchen möglich zu machen, dass du auch zu deinem Gewinn kommst. Alle anderen, die sich vielleicht mit dem Thema Altersvorsorge, Geldanlage, wie auch immer, in der Vergangenheit noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, die sollten auf jeden Fall bei www.degussa.com mal vorbeischauen. Dort gibt es nämlich zum Beispiel auch einen Goldsparplan, sodass ihr auch monatlich einen Betrag X einzahlen könnt, der für euch in Gold angelegt wird. Und also für all diejenigen, die in Edelmetalle investieren wollen oder natürlich auch gerne in Gold, könnt ihr ja gerne mal im Internet googeln, Wertentwicklung von Gold in den letzten 20 oder 50 Jahren. Da gibt es eine gewisse Tendenz, die auf jeden Fall für sich spricht und deswegen sicherlich auch was in ein diversifiziertes Anlageportfolio hinzugehört. Und soweit so gut. Wie gesagt, Strava-Link ist auch noch in den Shownotes. Kommt da gerne in unseren Bestzeit-Club, lauft mit. Und wie gesagt, in 4 Wochen findet die nächste Auslosung statt. Je mehr Aktivitäten ihr natürlich mit reingebt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr auch irgendwo ausgelost werdet. Und das ist, glaube ich, für den Beginn schon mal ein schöner Einstieg, ein goldiger Einstieg, der uns gleich fast nahtlos überleiten lässt in andere, goldgleiche Leistungen.
Warte mal, lass mich da noch mal kurz einhaken, weil mir ist jetzt gerade, während du das alles gesagt hast, noch mal klar geworden. Also das mit dem Gold ist mir schon länger klar, aber mir ist was ganz anderes klar geworden. Warum ich so weit weg bin von Marathonlaufen? Ja, vor allen Dingen von Herbstmarathonlaufen. Also Leute, jetzt mal ernsthaft, im Urlaub Long Runs bei irgendeiner Irrsinnshitze auf irgendeiner Insel, jetzt mal ganz ernsthaft, ich wüsste 3,5 andere Betätigungsoptionen, vielleicht auch 4,5, ja. Lange Läufe gehören nicht dazu. Ich kann euch einen kleinen Spoiler geben. Lange Läufe gehören nicht dazu. Also das lässt mich natürlich schon so ein bisschen ehrfürchtig auch auf die Herbstmarathons schauen, weil da ja wieder Zehntausende von Leuten, ja, und sehr viele sicher auch von euch, da laufen werden, die jetzt genau diese Programme abreißen, ja. Aber wie gesagt, ihr habt auch mein ganzes Unverständnis, also ihr habt meine besten Wünsche, aber mein ganzes Unverständnis, ja, wie man das machen kann. Also bei der Hitze schon gar nicht, weil das ist ja Nullinger Mainz. Allerdings muss ich sagen, es hat nichts mit Langlaufen zu tun, aber mit Laufen immerhin schon mal. Also zum Zeitpunkt, wo diese Folge online geht, zum Zeitpunkt, an dem diese Folge online geht, weil zum Zeitpunkt, wo ist eigentlich Schwäbisch, ne?
Das wäre schon eher Schwäbisch.
Das ist schon eher Schwäbisch, ne? Werde ich schon in der Hitze gelaufen gehabt gewesen sein?
Das ja, heißt, du wirst heute noch laufen, weil heute ist
das ja... Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mittwoch. Nein, ich werde... wir haben ja jetzt Mittwoch.
Richtig.
Das heißt, ich werde... Am Donnerstag, um nicht wieder unsere Verwirrung mit den Zeitangaben
so viel zu Pariser Zeiten, Olympische Spiele, ja. Da waren wir komplett lost irgendwann mit jetzt, ja. Wann nehmen wir auf, wann findet irgendwas statt?
Werde ich am Donnerstagabend werde ich laufen und zwar in Dresden.
Ah.
Weil in Dresden ja. Das neue Leichtathletikstadion, Heinz-Steier-Stadion, eröffnet wird am Freitagabend. Da gibt es ein Leichtathletik-Meeting, ein schönes, kleines, feines Leichtathletik-Meeting. Übrigens auch mit sehr starken Lauffeldern. Können wir vielleicht gleich nochmal einen Blick drauf werfen, wenn wir uns mit den goldorientierten Jungs auseinandergesetzt haben, die Weltrekorde rausgeschraubt haben. Und da ist morgen ein Stadion-zu-Stadion-Lauf praktisch, ja, und das ist zum Glück nur 5 Kilometer lang. Das schaffe ich also auch bei hohen Temperaturen, weil es soll ja richtig warm sein. Ne? Also ich werde dann schon gelaufen gewesen geworden sein, ja, weil ich ja am 8.9. noch was vorhabe. Ja, das bringt mich ja gleichzeitig wieder zu Paris. Also du siehst, ne, Assoziationsketten ohne Ende. Weil ja heute am Mittwoch in Paris die Paralympics anfangen, ja, kann ich euch allen nur wärmstens ans Herz legen. Wir übertragen eine ganze Menge bei ARD und ZDF. Nicht ganz so viel wie Olympische Spiele, hat zwei wesentliche Gründe. Erstens, es ist viel weniger Sport im Angebot. Und zweitens, es wird bei weitem nicht jeder Sport als Live-Angebot präsentiert und produziert. Ja, also nicht gleich motzen. Weil da schon wieder so viel gemotzt wurde. Es wird viel mehr als sonst übertragen. Es wird nicht so viel wie bei Olympischen Spielen, weil es auch nicht so viel Volumen hat wie die großen Olympischen Spiele. Ja, aber lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick rein, denn Martin Schulz, ja, kennt natürlich jeder von euch, ja, trägt die Fahne heute Abend, Triathlet, ja, der sicher auch einer der heißen Medaillenkandidaten ist. Ich kenne ihn völlig überraschend schon 2-3 Tage. Wir sind mal gemeinsam bei einer Veranstaltung in Süditalien gewesen. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Als er sagte, gehst du mit schwimmen, habe ich ja gesagt. Und meine Frau war auch dabei. Und dann sind, also wir sind zumindest gleichzeitig ins Meer gegangen. Und ich war dann sehr schnell allein. Weil ich mich einfach komplett abgezogen haben. Ne? Also großartig, finde ich ganz fantastisch, dass er heute die Fahne tragen darf. Freut mich total. Und am Wochenende, am Sonntag und am Montag sind die beiden Triathlon-Wettbewerbe Fragezeichen wieder.
Wasserqualität.
Kann man in der Seine schwimmen. Und was halt für die Paratriathleten ein noch etwas größeres Thema ist, die Strömungsgeschwindigkeit. Weil da natürlich viele aufgrund ihrer entsprechenden Dispositionen, also zum Beispiel einen Arm amputiert oder Beinamputationen und so weiter, nicht die gleiche Geschwindigkeit schwimmen können und auch nicht den gleichen Druck erzeugen können, wie die zum Beispiel Langstreckenschwimmer, die schon große Probleme hatten in der Strömung. Das Problem ist noch nicht gelöst. Also da muss noch was sein. Ich hoffe, dass es nicht zu der Option Duathlon kommt, weil das einfach nicht die Sportart ist. Ja. Aber da mal einen Blick reinwerfen am Sonntag oder am Montagmorgen lohnt sich.
Ja, also vielleicht da auch nochmal kurz Werbung fürs Event und in dem Fall für den anderen öffentlich-rechtlichen Sender, aber tatsächlich ist eine ehemalige oder na, immer noch Adidas-Kollegin von mir, Denise Schindler, Para-Radfahrerin, die hat Anfang des Jahres auch ihre leistungssportliche Karriere beendet und fungiert da jetzt als Expertin und Co-Moderatorin im ZDF. Also auch coole Geschichte, finde ich auch spannend, den Schritt für sie da jetzt zu gehen. Schaut also gerne bei beiden Sendern logischerweise rein. Und ja, lasst euch inspirieren. Das sind auf jeden Fall beeindruckende Leistungen auch mit dabei.
Sind jetzt solche Sachen wie, wie dieser Weltrekord, dieser unfassbare Weltrekord vom vergangenen Wochenende von Jakob Ingebrigtsen, haben die dich, als du noch auf der Ballerposition beim Bahnrennen warst, inspiriert oder eher gesagt, wow, nee, also das ist absurd?
Also in jungen Jahren, wo ich eben auch hauptsächlich auf der Bahn selber unterwegs war, auf jeden Fall. Also das hat mich...
Was auf jeden Fall? Frustriert oder motiviert?
Motiviert. Oder begeistert. Ich sag mal begeistert. Ne? Also die Begeisterung hat dann mit zunehmendem Alter und auch ein bisschen mehr Blick hinter die Kulissen ein bisschen abgenommen. Oder zumindest wurde vieles ein bisschen kritischer hinterfragt von meiner Seite. Weil man damit natürlich im Teenageralter... Oder noch jünger, hattest, also hast du ja gar nicht groß dich mit auseinandergesetzt. Und da war das ausschließlich Begeisterung bis dahin. Also da war das ja einfach immer gigantisch und aber auch selten genug, auch das muss man sagen, natürlich das jetzt ein Beispiel, der 3000 Meter Weltrekord der Männer, der war ja gefühlt uralt, wenn man jetzt mal von der Langlebigkeit, bei der Langlebigkeit der Rekorde auf jeden Fall in den letzten Jahren einiges an Abstrichen gemacht hat, durch auch verschiedene Geschichten, Schuhentwicklung und so weiter, Laserlight-Sachen, das gab es ja alles früher nicht als Pacing. Aber ich fand, früher war es gefühlt vielleicht auch nur noch ein bisschen besonderer, wenn dann Heile oder wer auch immer in Hengelo oft ja auch dann irgendwie einen Weltrekord aufgestellt hat. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und faszinierend. War damals aber auch halt im Fernsehen sichtbar, sieht man heute gefühlt ja nicht mehr wirklich. Also selten, oder? Wer beträgt gerade noch? Ich glaube, Sky hat irgendwie Rechte für Diamond League, wenn nicht, aber ist natürlich paid. Ansonsten siehst du jetzt so diese klassischen.
Hatte ich schon erwähnt, dass wir das nächstes Jahr machen?
Oh nein, hast du nicht. Das wären ja Big News. Wieso hast du das noch nicht erwähnt?
Das weiß ich nicht.
Hast du mal kurz vergessen, so eine ganz unessentielle Information?
Du hast mich noch nicht gefragt.
Ja, geil. Das ist, finde ich mal, das sind doch Big News, dass solcher Sport auch wieder für alle sichtbar sein wird. Jetzt kommt wahrscheinlich Ralf gleich mit der Einschränkung, wird aber nur im Livestream gezeigt, kommt gar nicht ins Fernsehen.
Ja, was heißt nur? Es ist ja auf jeden Fall dann
besser als nichts.
Dann sehr, sehr leicht
zugänglich.
Zugänglich und sehr, sehr leicht verfügbar gemacht.
Ich würde es auch 20 Uhr,
auch 20 Uhr abends
im Live-TV fühlen.
Also Paralympics werden zum Beispiel auch Teile im Livestream gemacht. Also die Teile, die parallel sind, werden im Livestream gemacht.
Das ist
ja längst etabliert.
Die
sind da extrem gut angenommen worden bei den Olympischen Spielen. Und ich hoffe, dass das halt eben auch dann nochmal so einen Kick gibt, dass man nicht sagt, ja nur im Livestream. Was heißt das? Du kannst mit einem Drücken auf deiner Fernbedienung an den modernen TV-Geräten umschalten. Habe ich das noch nicht erzählt?
Nee, dass das Diamond League bei euch ist oder bei euch zu sehen sein wird, das ist mir neu. Ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, schreibt uns das gerne, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch nicht erzählt wurde. Das wüsste ich, glaube ich.
Ich hoffe, dass es schon veröffentlicht wird.
Jetzt kommt Axel Balkowski und sofort der Telefonhörer am Freitag in der Hand und sagt, Leute, das ist noch gar nicht kommuniziert.
Ja, also jedenfalls, wir haben da ein Paket von Rechten erworben, wo andere Sachen noch mit dabei sind und da gehörte die Diamond League auch dazu.
Finde ich stark. Jetzt zurück kurz zum neuen Weltrekord. Wie gesagt, das ist halt in den letzten Jahren einerseits häufiger geworden, dadurch vielleicht auch ein bisschen entzaubert, auf anderen Strecken, wie gesagt. Und es war halt nicht sichtbar oder kaum sichtbar, sage ich jetzt mal. Deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen so in den Hintergrund getreten. Und da freue ich mich, dass das jetzt zukünftig wieder sichtbarer sein wird. Und zum jetzt Weltrekord von Jakob Ingebrigtsen, den er Daniel Komen abgenommen hat, das ist natürlich ein Rekord gewesen, der also für mich in meiner Vorstellungskraft irgendwie für die Ewigkeit war, muss ich sagen. Diese 7:20, also wir reden von 7 Minuten 20 Sekunden für 3000 Meter. Da muss man fairerweise sagen, ist er in den letzten Jahren auch nicht wirklich, also nicht so richtig in die Nähe gekommen worden. Ist natürlich auch eine Strecke, die nicht olympisch ist. Die wird häufig gelaufen, aber auch jetzt nicht immer. Klassischerweise ja doch eher 1500 und 5000. Und ja, Jakob Ingebrigtsen einfach mal 3 Sekunden von diesem Rekord weggenommen, nämlich 7,17. Kann jetzt jeder selber ausrechnen, was das für ein Schnitt ist. Also das ist 2,25 Komma, dreimal hintereinander. Ist schon ein Wort.
Ja. Ja, es ist sehr, 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 sehr schnell. Das ist so, ne? Aber ich glaube, der wollte noch ein bisschen was zeigen, ne?
Ja, ich glaube, er ist ein bisschen auf Redemption-Tour, ja, so ein bisschen. Ja, ja. Auch die ganzen Rennen, die er danach
es macht natürlich trotzdem das Rennen nicht wett, ja, sondern klar, du verewigst dich in den Rekordlisten. 3000 ist ja auch eine eher Nebenstrecke. Aber ja, es ist so ein bisschen der Versuch der Rückgewinnung von Vorherrschaft. Ne? Ist schon so. Aber klar wird natürlich wieder die eine Fraktion sagen, ja, Moment mal, Kirsch war nicht dabei. Ja, aber Hopper war dabei. Ne?
Ja.
Cool, der übrigens da auch sehr gut gelaufen ist. Aber gut. Ja, und deshalb freue ich mich zum Beispiel auch auf Dresden, weil da gibt es halt zum Beispiel einen 15-Meter-Lauf mit Robert Farken. Und es gibt einen 5000-Meter-Lauf, der auch sehr gut besetzt ist, mit Sam Parsons und mit Mo Abdelahi.
Oh, wow.
Also da, ja, ja, genau. Ne? Und ich freue mich da echt drauf. Also das ist, glaube ich, richtig gut. Ja. Und da entsteht ja, oder da ist halt ein neues Stadion für Leichtathletik entstanden in Dresden. Ja? Im nächsten Jahr Mittelpunkt der Finals, also ne, Deutsche Meisterschaften Leichtathletik, dann dort in dem Sportpark drumherum und so weiter. Also das kann schon richtig gut sein und richtig gut werden für die Zukunft. Hat natürlich auch eine große Tradition da. Könnt ihr euch alles angucken. Ne? Heute Abend, also am Freitagabend im Livestream beim MDR, könnt ihr das anschauen.
Das wäre die Frage, Livestream MDR, ja. Und du überträgst das oder kommentierst das? Oder?
Ja, ja, kommentiere das.
Ah,
ja.
Sehr gut, okay. Dann
wissen wir. Achso, Sonntag natürlich auch, ne? Sonntag machen wir ISTAF. Von wegen nicht Sichtbarkeit und so, ja.
Also sehr gut. Machen
wir ISTAF natürlich.
Sehr gut. Also
ja,
du bist
im Stream und im analogen Fernsehen.
Im vollen Einsatz, das Wochenende in leichtathletischer Mission. Das ja, heißt von,
für euch im vollen Einsatz.
Das heißt, du wirst Samstag, ja, quasi von Dresden weiter nach Berlin reisen?
Ja. Ja.
Was heißt das? Das heißt, nein, ich mache noch eine Zwischenstation und kommentiere Samstag noch was anderes vielleicht.
Könnte vielleicht sein.
Ja, sonst wäre das Wochenende auch entspannt, ne? Also.
Nachher wird mir langweilig.
Ja, darauf sehe ich auch schon rauslaufen, ja. Also, das ist, ja. Okay, das klingt nach einem spannenden, sportreichen Wochenende, sowohl für dich in Laufschuhen als auch an einem Mikrofon. Und muss man auch sagen, ISTAF ist natürlich auch immer eine Wucht. Ich bin erst ein einziges Mal selber als Athlet beim ISTAF gestartet, hat mich auch tief beeindruckt.
Echt? Einmal nur?
Einmal nur. Ich glaube, okay. 2010. Ende der Saison und das war schon ein Brett, muss ich sagen. Damals noch gegen, oder das heißt gegen, sagen wir mit Bernhard Lagert in einem Lauf, weil es war nicht, dass wir da irgendwas untereinander ausgefochten haben.
Der hat übrigens, Bernhard Lagert, der hat sich übrigens auch relativ rasch zu diesem 3000 Meter
Rekord
geäußert, weil das für ihn auch so ein Monument war.
Genau, ja. Dieser Rekord so unantastbar gefühlt. Und der hat auch gesagt, das ist wahrscheinlich der krasseste Weltrekord, der noch Bestand hatte, sozusagen, der jetzt gebrochen wurde. Und dann auch noch so deutlich. Ja, das lässt, glaube ich, schon tief blicken, wenn man sieht, was für Lauflegenden das auch ähnlich einordnen, dass das wirklich was ziemlich Spezielles war, was sicherlich nicht alltäglich ist. Ja, ISTAF wird auch ein Abschiedsrennen werden, ne? Habe ich vernommen, denn wie es halt manchmal so ist, ne, zum Ende eines olympischen Zykluses, da enden ja dann doch auch immer mal wieder sportliche Karrieren. Und Christina Hering hat jetzt bekannt gegeben, dass das ISTAF ihr letztes 800-Meter-Rennen werden wird. Die gefühlt ja auch, also in meiner Wahrnehmung, Christina ist sicherlich ein paar Jahre jünger als ich, aber nichtsdestotrotz habe ich ja dann ihre Karriere mitverfolgen dürfen. Die war immer schon da, über 800, so hat man es irgendwie im Kopf einfach. Sehr, sehr lange Laufbahn gehabt und auch sehr, ja, ich weiß gar nicht, wie viele DM-Titel, aber die hat ja wirklich zahllose 800-Meter-Titel gewonnen, sowohl indoor als auch draußen. Für Paris hat es jetzt leider nicht mehr ganz gereicht, aber sehr, sehr starke Karriere auf jeden Fall auch.
Ja, da sind auch ein paar andere Abschiede. Julia Harting im Diskuswerfen wird da verabschiedet. Ja, gibt noch ein paar zwei, drei, sieben Überraschungen. Ja, müsst ihr alles gucken. Ich weiß schon ein paar Sachen, aber ich darf noch nicht alles sagen.
Das ist gut, mit den Cliffhangern ist immer gut, ne? Dass man dann auf jeden Fall...
Ist immer gut, ne? Absolut, ja. Ihr müsst das gucken. Das dürft ihr nicht verpassen. Das dürft ihr nicht verpassen. Habe ich nicht gesagt, das eine habe ich ja schon gesagt, das ist ja keine Überraschung, das weiß ja schon jeder. Dreikampf der Zehnkämpfer mit Gundersen-Start am Ende, die 1500 Meter. Also die machen 100 Meter, Diskuswerfen und 1500. Ja, Kaul und Neugebauer und noch ein paar andere gute Jungs da am Start. Ja, und es ist halt so von den Leistungen her, dass es am Ende ein Hardcore 15 Meter Rennen geben kann.
Ich glaube nicht, dass wir es erzählt haben hier schon. Also das ist, nee glaube ich auch nicht. Aber macht die Sache natürlich auf jeden Fall attraktiver. Weil
ich euch alles noch nicht erzählt habe, ist ja ganz erstaunlich.
Weil solche Showformate, also das ist natürlich, also was heißt Showformate, gar nicht despektierlich gemeint, aber natürlich eine Adaption der eigentlichen Disziplin sozusagen für Publikumswirksamkeit und weil es natürlich auch nur auf einen Tag ist, das finde ich geil. Also ich finde es cool, weil sonst ja leider auch die Mehrkämpfer immer mal wieder so ein bisschen, wenn es nicht die ganz großen Meisterschaften sind, ja so ihre auch Highlight-Wettkämpfe ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben. Deswegen, ich finde es sensationell, wenn man dann Modi schafft, Punkt 1, wo die auch Bock drauf haben, sieht man ja an der Startliste schon mal. Und, ja. Und das natürlich dann in so ein Eintagsmeeting mit reinnehmen kann, wo dann auch dementsprechend eine Zuschauerkulisse ist, ist doch mega.
Absolut, ja. Gut, hör mal, dann würde ich sagen, gehen wir von den Neuigkeiten auch zu einer ja vergleichsweise jungen, neuen Sportart noch. Hyrox. Weiß nicht, ob ihr das alles schon auf dem Schirm habt. Klären wir jetzt alles mit einer Frau, die sich dem mit Leib und Seele und mit all ihrer sportlichen Aktivität verschrieben hat. Es ist eine schnell wachsende Szene. Philipp hat es ja schon berichtet bei der letzten Messe hier bei der FIBO, wo er war, geflasht bis Texas. Kann er sich auch vorstellen, weil gehört kein Schwimmen dazu. Ja, Riesennummer. Ja, alles Weitere jetzt mit Antje. Und ich freue mich sehr, dass sie mal wieder sehr langfristig für uns Zeit gefunden hat.
Ja, so, und da ist er auch schon. Herzlich willkommen, Antje, bei uns im Bestzeit-Podcast. Wo bist du denn gerade? Also, was die Leute ja natürlich hier zu Hause nicht sehen können, ich aber sehen kann, ist offensichtlich, also du bist schon mal irgendwo outdoor, wo gutes Wetter ist. Und wie geht's dir?
Ja, also hallo erstmal und danke für die Einladung. Ich bin auf Mallorca. Und nicht im Urlaub, sondern ich lebe hier seit 3 Jahren. Ursprünglich komme ich aus Berlin und jetzt sitze ich gerade im Hinterhof von unserer CrossFit-Box.
Nicht schlecht, okay. Also das heißt, du bist quasi gerade mit dem Training fertig oder steht es noch an nach der Aufnahme?
Nee, fertig.
Okay, das heißt, du bist, also hast hoffentlich ein gutes Training gehabt und bist happy mit der Einheit. Wir haben schon vorher kurz angeteasert, wir haben heute so ein bisschen uns das große Thema Hyrox genommen, wo ja weder Ralf und ich so tief drin sind. Ich habe bei der FIBO dieses Jahr so ein bisschen da mal Hyrox-Luft insofern schnuppern dürfen, weil ich das Wochenende vor Ort war und war, muss ich sagen, wirklich beeindruckt von der Art und Weise, wie das Sportevent aufgezogen ist, wie viele Leute da teilnehmen. Das war, glaube ich, auch 2 Tage hintereinander. Und uns haben uns seither auch echt viele Leute geschrieben, wir mögen doch dazu auch mal 1-2 Specials machen mit Gästen aus der Szene. Insofern sind wir da auf dich gekommen und freuen uns, dass du da Bock drauf hattest. Wie erzähl mal, was ist so dein sportlicher Background? Hast du immer schon Sport gemacht oder irgendwie später für dich entdeckt? Und wie bist du zum Hyrox gekommen?
Ja, das ist eine lustige Frage, weil das, egal welches Interview oder welcher Podcast, ist immer einer der ersten und beliebtesten Fragen. Also ich habe nicht wirklich einen sportlichen Background. Ich bin als ich 8 Jahre alt war, habe ich segeln gelernt und bin dann, bis ich 16 war, gesegelt. Und das habe ich auch, also auf Wettkampfniveau gemacht, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und so. Aber das ist jetzt ja nicht wirklich ein Sport. Also das hat nichts mit Leichtathletik, Laufen oder Crossfit zu tun.
Naja, aber ist ja olympisch, also come on.
Ja, das stimmt. Und witzigerweise waren bei Olympia auch gerade 2 alte Freunde von mir. Die haben zwar keine Medaille geholt, aber da habe ich zugeschaut und mich an damals erinnert. Das war ganz cool. Aber nein, dann habe ich angefangen zu studieren und habe mich dann eher aufs Studium konzentriert. Ich habe Zahnmedizin an der Charité studiert und habe dann auch, während ich noch studiert habe, meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Und dann haben wir Kinder bekommen, Haus gebaut. Und ich habe zwar ab und zu Sport gemacht, aber ohne Trainingsplan, ich habe mal ein bisschen geboxt, dann war ich mal laufen, dann mal ein Spinning-Class besucht, aber es war jetzt nicht wirklich fundiertes Training. und habe dann, als Corona anfing, war ich selbst auch krank und dann musste zu einem Urologen und der hat dann erzählt, was er so macht und er war Triathlet, also zwar Hobby-Triathlet, aber sehr ambitioniert. Und ich habe irgendwie nach einer Aufgabe gesucht, weil während Corona hatte man ja auch nicht viel zu tun, außer irgendwie auf die Kinder aufpassen. Als Zahnarzt konnte ich dann in der Zeit auch nicht arbeiten und habe dann bin dann in einen Store gegangen und habe mir ein Fahrrad gekauft, habe mich dann in der Schwimmhalle angemeldet, was anfangs nicht so einfach war, weil die auch alle geschlossen hatten durch Corona, habe online nach einem Triathlon-Coach gesucht und habe mit Triathlon angefangen. Musste aber erstmal schwimmen lernen.
Das klingt doch alles also nach einer grundsoliden Veranstaltung. Ja, wo bist du falsch abgebogen?
Und dann sind wir waren früher oft im Urlaub auf Mallorca, sind dann aber halt wegen Corona mit unseren Kids hierher und einfach länger geblieben. Und dann habe ich hier auch schwimmen lernen können, bin hier die Insel mit meinem Fahrrad abgefahren und bin laufen gegangen und habe mich immer gefreut über den Plan, den mein Trainer mir in Training Peaks reingeschrieben hat und dachte, ja, Triathlon voll cool. Habe dann auch ein 70.3 in Polen gemacht und ein 70.3 in Florida. Und abgesehen vom Schwimmen war das auch echt ganz gut. Und ja, dann ist es aber so, das wisst ihr ja, auch als Läufer und als Triathlet sollte man Krafttraining machen. Also dachte ich mir, komm, machst du auch. Habe ich mir die CrossFit-Box gesucht, hier auf Mallorca, die war nicht weit von unserem Haus. Und habe dann meinen jetzigen Coach Rob Martin kennengelernt, der ehemaliger CrossFit Games Athlet ist. Und dann haben wir so ein, zwei Mal die Woche halt Krafttraining gemacht, parallel zum Triathlon-Training. Und dann meinte er irgendwann in der für mich Triathlon-Off-Season im November, meinte er, hey, du, wir fahren mit unserem Team hier auf der CrossFit-Box, fliegen wir nach Hamburg, machen, es nennt sich High Rocks, hast du nicht Bock mitzumachen? Ich so, ja, machen wir mal. Ich habe Familie in Hamburg, bin ich hingeflogen, habe teilgenommen an meinem ersten High Rocks und habe das direkt gewonnen in der Open. Und ich habe vorher noch nie einen Medizinball in der Hand gehabt oder Krafttraining gemacht oder so. Und ja, es hat mir total Spaß gemacht, weil ihr wisst ja, wie der Mensch so ist. Wenn man etwas Erfolg hat, macht es direkt mehr Spaß. Und dann habe ich irgendwie dann versucht, beides parallel zu machen. Aber da war ich dann halt permanent unzufrieden, weil ich das Gefühl hatte, dem High Rocks Training nicht gerecht zu werden. Im Triathlon-Training war ich dann zu selten schwimmen und das war auch eigentlich meine Schwäche. Und dann habe ich mich irgendwann halt entschieden, mit Triathlon aufzuhören und mit High Rocks anzufangen. Und habe dann auch direkt in meinem zweiten Wettkampf mich für die WM qualifiziert in Las Vegas 2022. Und 2023 habe ich es dann schon in die Elite geschafft für die WM in Manchester. Und ja, es war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ja, das ist mein Weg.
High Rocks ist ja, wenn man so will, eine intensive Ganzkörperbeschäftigungsform. Ich weiß gar nicht, ob es ein fixes Wettkampfformat schon ist, weil ich habe das tatsächlich schon in etwas unterschiedlichen Ausprägungen jetzt über die letzten paar Jahre gesehen. Sagen wir mal so, für die Älteren unter uns ist Zirkeltraining auf Speed, ja. Ja. Und auf geil gemacht. Ja, also nimm uns mal mit, was im Moment der Standard bei High Rocks ist, also was überhaupt gemacht wird, ja, und wie die Wettkampffolge ist.
Also jeder Wettkampf ist gleich aufgebaut. Es sind immer 8x1 Kilometer laufen, in der Regel in einer Messehalle auf 2 oder 3 Runden. Und jeweils zwischen diesen 8x1 Kilometer hat man eine Übung zu vollziehen. Das ist die erste Übung ist 1 Kilometer am Skierg, wieder 1 Kilometer laufen, dann muss man einen...
Da hake ich kurz direkt ein, weil ich glaube, wir müssen das Step für Step erklären, weil das nicht jeder weiß. Skiergometer, das ist nämlich nicht das Standardgerät, was in jedem Kraftraum so zwangsläufig zu finden ist, glaube ich. Also, weiß nicht, wo ihr zu Hause da euer Krafttraining macht, aber das sieht so... Wie sieht das aus? Das sieht aus wie so ein, ist das nicht so ein kreuzmäßig und oben hast du halt 2 so Seilzüge quasi mit 2 Griffen. Genau. Und die musst du halt von oben praktisch immer nach unten ziehen gegen einen Widerstand praktisch sozusagen. So kann man sich das, glaube ich, am besten vorstellen irgendwie.
Genau. Das gibt es in also jeder CrossFit-Box und mittlerweile gibt es auch viele Fitnesscenter, die das auch haben. In der Regel ist das von der Firma Concept2. Das ist das, was wir bei High Rocks haben. Gibt es sogar aber auch so ein Ski-Ergometer von Technogym. Also da gibt es verschiedene Anbieter und wird jetzt immer häufiger, findet man das auch in in Fitnesscentern oder CrossFit-Boxen. Ja. Das ist eigentlich, also, ja, wie du schon sagst, also man hat zwei Strippen in der Hand und zieht das immer wieder runter, so wie beim Langlauf, aber man bewegt halt nur den Oberkörper.
Genau, ich kenne das witzigerweise, also bevor ich das erste Mal jetzt bei Hyrox gesehen habe, kenne ich das tatsächlich von so Insta-Videos von irgendwelchen verrückten Langlauf-Elite-Typen aus Norwegen, die das halt natürlich im Winter sind sie natürlich draußen, im Sommer auch mal zum Krafttraining machen, wenn sie nicht draußen auf Rollen unterwegs sind. Das sieht bei denen auch ziemlich krank aus, muss ich sagen.
Sommer. Es gibt auch ein paar Schwimmer, die das benutzen. Ja, weil okay, es halt okay. Gutes Training auch für den Latissimus ist. Und,
Sommer habe ich nicht schon gesehen. Entschuldigung, Antje, habe ich nicht schon, Philipp, gesehen, dass du da auch bei Jan Kerler da mitgequält worden bist?
Nee, ich glaube, die haben, glaube ich, keins. Die haben, glaube ich, keins dort.
Oder bei Korox, also jedenfalls habe ich doch Korox schon
gesehen. Korox könnte eins haben, ja, das stimmt.
Ist
ja,
Kai da mitgequält worden? Irgendjemand von euch ist da mitgequält worden, ich weiß es.
Ja, nee, da wäre ich auch neugierig, wie sich das anfühlt, auf jeden Fall. Ja, genau, das ist quasi Station Nummer eins. Genau. Favorite bei dir oder geht so? Oder
nee, okay. Finde ich ganz schlimm. Also, ist einer meiner.
Das ist ein geiler Start in den Wettkampf dann.
Meiner schwächsten Übungen, weil da sind natürlich Athleten, die groß und schwer sind, auch im Vorteil. Und die Herzfrequenz nach dem 1 Kilometer Skiergometer, die ist dann immer direkt ganz schön hoch. Und dann ins Laufen zu gehen, ist anstrengend. Also es ist keine meiner Favorite-Stationen und ich muss dann echt immer gucken, dass ich da nicht zu schnell bin, weil hinten raus fehlt einem dann die Energie, die man da verliert. Und wenn ich vielleicht 4-5 Sekunden schneller bin auf die 500 Meter, dann verliere ich am Ende 10 Sekunden, was natürlich blöd ist, aber die kann ich ja im Laufen dann wieder rausholen. Besser, als wenn ich mich gleich ins Ausschieße und dann nicht mehr laufen kann. Also das ist immer relativ tricky. Und genau, also nach dem 1 Kilometer geht man wieder laufen. Wieder zack, 2-3 Runden, bis 1 Kilometer fertig ist. Und dann ist die zweite Station Sled Push, nennt sich das. Man muss also einen Schlitten schieben. Und das ist jetzt der einzige Unterschied in den Kategorien. Und zwar gibt es da Unterschiede A zwischen Männern und Frauen und B zwischen der Open- und der Pro-Kategorie. Das heißt, die Frauen-Open-Kategorie haben die leichtesten Gewichte, dann gibt es Frauen-Pro, die wiederum haben die gleichen Gewichte wie die Männer-Open und dann gibt es nochmal die Männer-Pro, die haben die schwersten Gewichte.
Okay.
Von was reden wir da? Fixe Gewichte oder in Relation zum Körpergewicht?
Nein, das sind fixe Gewichte für Frauen, für Männer oder für Open oder Pro. Aber es ändert sich jetzt nicht, wenn du jetzt 5 Kilo leichter bist oder so.
Okay.
Also das darauf hat das keinen Einfluss.
Ist also die Range von Open zu Männer Pro?
Also als Beispiel der Schlitten plus 125 Kilogramm, das ist das Gewicht, was die Frauen in der Pro-Kategorie schieben müssen. Und das ist auch das Gewicht, was die Männer schieben müssen in der Open-Kategorie. Okay. Und bei den Männern in der Pro-Kategorie kommen dann nochmal 50 Kilo drauf.
Okay. Und wie weit ist die Distanz, was man da bewältigen muss?
Das sind 4x 12,5 Meter.
4x 12,5 Meter. Okay. Das ist schon mal spannend.
Aber das ist natürlich schon auch ein Vorteil für große, schwere Athleten, ne? Weil je mehr du dem Gewicht ja entgegensetzen kannst, ein Eigengewicht, genau, umso leichter ist es, ne?
Ja.
Ja, aber kommt die Person, deswegen ist ja Hyrox ganz geil vom Format her, finde ich.
Ja, ist dann aber, muss das Gewicht beim Laufen aber auch wieder mit sich rumtragen.
That's it. Und die werden sich wahrscheinlich bei 8x1 Kilometer Laufen nicht so geil fühlen, ja, vermutlich. Ja.
Genau. Und es kommt auch viel auf die Technik drauf an. Also als ich angefangen habe mit Hyrox, da war das auch noch nicht so, da war jeder froh, irgendwie diesen Schlittenschuss schieben. Mittlerweile gibt es ganz viele Tests und jeder macht eine andere Technik und der eine sagt, ich mache eine Bahn diese Technik. Dann mache ich die zweite Bahn eine andere Technik, weil da eine andere Muskulatur in den Beinen angesprochen wird. Wieder ein anderer macht 4-mal dieselbe Technik. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber es hat auch einen Einfluss darauf, also wie schwer einem das vorkommt. Und in jedem Wettkampf hat man auch das Gefühl, dass die Schlitten sich unterschiedlich schwer anfühlen, weil es natürlich viel damit zu tun hat, wie der Teppich, sozusagen die Beschaffenheit des Teppichs und auch die Luftfeuchtigkeit. Das merke ich bei uns im Gym, weil es ist ja relativ offen bei uns. Und wenn dann mal auf Mallorca eine Woche hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann kommt mir der Schlitten so vor, wo ich sage, wie soll ich ihn überhaupt bewegen? Und eine Woche später ist alles trocken und der flutscht über den Teppich, als wenn nichts gewesen wäre. Also es fühlt sich jedes Mal ein bisschen anders an. Ja.
Und schon okay. Darf man wieder einen Kilometer laufen.
Und dann wieder einen Kilometer laufen. Dann ist die dritte Übung Sled Pull. Das ist ähnlich, auch wieder so ein Schlitten, 4x12,5 Meter. Aber in diesem Fall dann muss man den ziehen an einem Seil. 4-mal hin und her ziehen.
Gleiches Gewicht wie vorher?
Nee, ist leichter.
Leichter, okay.
Ja. Ist leichter. Und dann wieder einen Kilometer laufen. Die vierte Station sind 80 Meter Burpee Broad Jumps. Wisst ihr, was das ist?
Ich sag einfach mal, ich darf das erklären. Also okay. Ich sag für die Community, darfst du es gerne mal versuchen zu erklären. Also bildlich okay. Habe ich einigermaßen vor Augen, aber jetzt erklären ist super schwierig. Zeigen wäre einfacher, glaube ich.
Also ich glaube, ein Burpee, den Begriff kennen ja viele, dass man also sozusagen einmal nach oben springt und dann versucht auf den Boden aufzukommen, mit dem gesamten Oberkörper sich hinlegt und dann wieder hochkommt. Ich weiß nicht, wie man das früher in der Schule genannt hat, da gab es irgendwie auch so einen deutschen Begriff für, aber das fällt mir gerade nicht ein. Und dann, wenn man wieder hochkommt, muss man dann mit beiden Füßen nach vorne springen, so weit wie möglich. Und wenn man diesen Sprung vollzogen hat, macht man wieder ein Burpee, also sozusagen wieder mit dem ganzen Körper flach auf dem Boden und wieder hoch. Und das macht man so lange, bis man 80 Meter absolviert hat und dann geht man wieder einen Kilometer laufen. Mit hoher Herzfrequenz.
Das Laufen klingt so wie Erholung, ja. Tatsächlich läuft ihr ja da more or less, also schon Folge. Also können wir gleich nochmal zukommen zu der Laufbelastung, ja.
Und, erstmal die Stationen, ja. Fünfte Übung ist 1 Kilometer rudern. Das ist wieder ähnlich, da gibt es auch so ein Gerät, wo man sich raufsetzt und dann rudert man im Sitzen hin und her, von der gleichen Firma wie dieses Skiergometer. Übung Nummer 6 nennt sich Farmer's Carry, da hält man in der linken und rechten Hand eine Kettlebell. Das glaube ich, weiß auch jeder, oder? So ein Kugelgewicht mit einer Halterung. Und das sind dann bei Frauen in der Pro-Kategorie 24 Kilo pro Arm und bei den Männern 32 Kilo. Und das trägt man über 200 Meter. Dann geht man wieder 1 Kilometer laufen. Dann muss man Lunges machen über 100 Meter. Mit einem bei Frauen 20 Kilogramm Sandbag auf dem Rücken und bei Männern 30 Kilogramm. Genau, Lunges machen und dann wieder 1 Kilometer laufen.
Nochmal kurz Lunges erklären.
Ja. Ach so, Ausfallschritte.
Und genau. Das habe ich ganz genau beobachtet in Köln auf der FIBO. Da gibt es ja auch, also gibt es bei den anderen Disziplinen oder anderen Übungen ja auch, es gibt ja Kampfrichter praktisch, die natürlich kontrollieren, ob die Übungen korrekt ausgeführt werden. Und bei den Lunges ist es schon so, ich glaube, Knie muss... Ich weiß nicht, ob es den Boden berühren muss, aber...
Knie muss den Boden berühren.
So sah es für mich auch aus, genau. Ja. Sonst muss man das teilweise nochmal machen.
Also genau, oder man muss ein Knie, nicht beide Knie.
Genau, immer ein Knie muss den Boden berühren.
Richtig. Und, Ausfallschritte, ja.
Und dann wieder 1 Kilometer laufen. Und die letzte Übung sind 100 Wallballs. Das heißt, man muss den Medizinball, der beim Frauen pro Gewicht 6 Kilo und bei Männern 9 Kilogramm wiegt, 100 Mal an ein Target, was sich über dir befindet.
So eine Platte praktisch, die da montiert ist. Ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber schon deutlich über Kopf, sage ich jetzt mal.
Genau.
Und da muss halt der Ball, ich glaube auch bei den Männern höher als bei den Frauen.
Ja, bei
oder?
Den Männern ist es ein bisschen höher als bei den Frauen. Und man muss dann mit dem Ball tief in den Squat gehen, also tief in die Kniebeuge und dann den Ball nach oben werfen.
Das wird auch korrigiert, das habe ich auch gesehen in Köln. Und da wurden Leute, die waren schon richtig am Arsch, echt, die wurden dann nochmal voll getriezt irgendwie, dass die das halt richtig machen müssen.
Ja.
Und da gab es schon ein bisschen Diskussionen, habe ich auch gesehen, wo dann andere Kampfrichter irgendwie noch dazu geholt wurden. Aber das sah auch richtig übel aus, zum Schluss nochmal.
Weil die wollen, dass man tief genug geht, was ja auch okay ist, aber es ist halt echt super anstrengend. Und aber umso mehr Kampfrichter, umso fairer ist es ja am Ende. Aber das ist dann schon sehr belastend, wenn du um jede Wiederholung kämpfst und dann geben dir die No Reps, also No Repetition, und dann musst du es nochmal machen. Das ist schon hart. Deswegen lieber gleich richtig machen. Das spart am Ende Zeit, Nerven und Kräfte.
Ja. Und dann nochmal 1 Kilometer laufen?
Nee, dann es beginnt ja mit dem Laufen. Und
Ah, okay.
deswegen ist das letzte, die letzte Übung,
Ich hatte
also die
jetzt gedacht,
achte
so
Übung.
richtig, so Endspurtmäßig, so.
Ja.
Ja.
Nee,
Ja,
die
ein paar Meter
Wallboy ist
sind es
das
manchmal noch, so
letzte.
eine Rampe hoch oder irgendwas
Eine
halt
Rampe
wahrscheinlich,
hoch,
ne?
ja, genau.
Genau, die darf man noch machen,
Da
aber
fällt man dann hin.
ich glaube, dass der Start zum Start direkt gelaufen wird, hängt ja auch damit zusammen, dass ich das so ein bisschen, also natürlich, glaube ich, je kompetitiver das ist, spätestens bei wahrscheinlich dieser Pro-Division, da sind natürlich alle irgendwie fit und können schnell laufen, aber damit sich das schon mal so ein bisschen entzerrt, um auf die Station zu kommen, wahrscheinlich auch, oder? Also du kannst ja
Ja,
schlecht
das
irgendwie
stimmt.
direkt mit einer Station beginnen, irgendwie. Das wäre wahrscheinlich ja dann doch auch schwierig.
Das stimmt, ja. Genau. Also es geht immer mit dem Laufen los.
Und jetzt die Frage aller Fragen, damit auch
Jetzt bin ich gespannt, was deine Frage aller Fragen ist. Ich habe ungefähr 783 Fragen.
Ja, die Frage aller Fragen ist ja erstmal, damit die Leute hier ein Feeling bekommen. Wie lange braucht man für sowas, wenn man so gut ist wie du, Antje? Wie lange braucht man, um all diesen Wahnsinn zu bewältigen?
Also der allerbeste Mann, also die Männer sind generell trotz der Höhe schwereren Gewichte ein bisschen besser alle. Ich glaube, der Weltrekord der Männer bei 53 oder 54 Minuten von einem Amerikaner, den kenne ich selbst auch ganz gut, der ist ja, war auch schon mehrmals Weltmeister, liegt bei, ja, wie gesagt, 53 Minuten noch was. Und der Frauenweltrekord liegt irgendwie bei 59, 50 oder so, also knapp unter einer Stunde. Ich brauche 1 Stunde 5 und manche brauchen 1 Stunde 45 oder so. Also ich weiß gar nicht, wie der Minimumrekord ist, also wer bisher am längsten gebraucht hat. Aber ja, manche gehen dann auch irgendwann den Kilometer, weil sie einfach nicht mehr können. Ja,
Was würdest du
also.
sagen, das war schwer von meiner Beobachtung damals so einzuordnen. Also du hast natürlich schon Unterschiede gesehen, ne? Klar, Körperbau, dementsprechend oft natürlich eine andere Präferenz, was Laufen oder die Übung anbelangt. Was würdest du sagen, gewinnt man mit dem Laufen oder verliert man mit dem Laufen? Also weißt du, wie ich meine? Also kannst du beim Laufen was rausholen oder macht man einen Unterschied an den Übungen?
Also was sich herausgestellt hat, weil es ja dadurch, dass es eine neue Sportart ist, kommen ja viele aus anderen Sportarten zum HYROX. Und es ist schon so, dass ich dann oft Angst hatte, wenn dann richtig gute und sehr bekannte Crossfitter sich angekündigt haben, die dann jetzt auch mal zum HYROX gehen, sind die in der Regel aber nicht so gut und haben wahnsinnige Probleme. Wenn aber irgendein 800-Meter-Läufer oder 5-Kilometer-Läufer sagt, ich mache jetzt mal HYROX, die sind in der Regel relativ schnell sehr gut. Auch ohne HYROX-Training, also ohne Gewichtstraining, weil es schon sehr, sehr lauflastig ist, ein HYROX. Also
Und quasi,
Läufer.
wenn du halt so ein Ski-Ergo, so stelle ich es mir wahrscheinlich vor, als Laie, wenn du dich da halt voll verausgabst, so wie du es vorher geschildert hast, dann wird es halt auch recht schwer, schnell den Kilometer danach zu laufen, sozusagen. Beziehungsweise anders gesagt, wenn du eine sehr gute aerobe Basis hast, wahrscheinlich, und einfach dann trotzdem, dass du dich an der Station halt all in da reinknallst, dann kannst du wahrscheinlich trotzdem noch 3,30, 3,40 als Mann, vielleicht, wenn du gut bist, den
Ja.
Kilometer laufen, ohne dass es jetzt für dich Max sich als Max anfühlt, aber wenn du natürlich ein
Genau.
läuferisches Niveau, ein wesentlich schlechteres läuferisches Niveau hast, du gibst ja trotzdem Gas an den Stationen, aber dann kannst du vielleicht halt nur 4 Minuten oder 4,10 vielleicht so einen Kilometer laufen, dann ist wahrscheinlich schon schwieriger, da eben dran zu bleiben, so stelle ich es mir so ein bisschen vor,
Weil
wobei.
einfach auch von der Zeit her sind es so, glaube ich, eher 60% Laufen und 40%, die du in den Übungen
Ah, okay.
verbringst. Ist ja auch so zum Beispiel, oder Sebastian Kienle kennt ihr auch, der hat dann letztes Jahr auch mit relativ wenig Trainingsvorbereitung HYROX gemacht und war gleich echt ganz gut. Also hat sich auch direkt, glaube ich, für die WM qualifiziert und so. Und der ist jetzt ja auch nicht ein dicker, schwerer Typ. So, und hat aber einfach die Endurance und ja, die Basis einfach vom Triathlon, die ihm da so geholfen hat.
Also erstmal klingt das ja in den Einzelteilen schon nicht so einfach. Also das ist eben ja jetzt nicht Laufen, Radfahren, Schwimmen, wo man sagt, ja, mein Gott, so ein Sprintding, das kriege ich, also ich kann ja wohl 700 Meter schwimmen, ich kann ja wohl 20 Kilometer Radfahren, ich kann ja wohl 5 Kilometer laufen. So klingt das erstmal nicht. Ja, da fallen bei euch schon die Gewichte um, wenn wir darüber reden. Sondern das klingt ja für mich in den Einzelteilen schon so schwer, dass man ja schon ein relativ gutes trainingsathletisches Niveau haben muss, um überhaupt die Einzelteile zu schaffen. Jetzt mal nicht vom Laufen abgesehen, sondern die anderen Einzelteile zu schaffen. Weil es gibt doch bestimmt auch Leute, die denken, okay, ich kann das und dann einfach gar nicht zu Ende kommen, oder?
Du meinst, sie den Wettkampf anfangen, aber den nicht
Aber nicht zu
beenden?
Ende, ja.
Das kann sein. Das weiß ich jetzt
ja,
nicht
die
so
hast du noch
genau.
nicht getroffen, weil du dann schon duschen warst, ja.
Hab ich noch nicht getroffen. Ja, aber also das Ding ist ja, dass derjenige, besser gesagt diejenige, Heirat wurde ja von einer Frau erfunden, von der Mintra Tilly. Die hat sich damals Übungen überlegt, die jeder machen kann. Also von der Ausführung her, von der Technik, kann das jeder machen. Das ist jetzt nicht so, als wenn ein Laie in eine CrossFit-Class geht. Selbst ich, die Hälfte davon weiß ich gar nicht, was es ist und könnte ich auch gar nicht ohne monatelanges Üben. Aber so ein Hyrox, das könntest du morgen auch machen. Also wenn du sagst, du
willst morgen Hyrox... Aber übermorgen ging es mir echt scheiße.
Ja, genau. Und du würdest es vielleicht auch nicht super schnell machen, weil du, wenn du diesen Schlitten eine Bahn geschoben hast, dann musst du erstmal sagen, vorher erstmal kurz Pause. Aber du würdest es schaffen. Also da ist jetzt kein Hexenwerk von der Technik her. Es würde dir halt einfach nur sehr schwer vorkommen und du würdest dann den zweiten Kilometer, den dritten Kilometer dann einfach nicht mehr so schnell laufen.
Ich würde sowieso den zweiten oder dritten Kilometer nicht so schnell laufen, das ist eh schon klar, ja. Also sagen wir mal so, jetzt von den Gewichten oder so macht mir das jetzt nicht so, also würde mir das jetzt keine Gedanken machen. Weil ich natürlich auch ein relativ großer und schwerer Mensch bin, ja, also ich wiege 90 Kilo, da kannst du natürlich dann so einem Schlitten schon ein bisschen was entgegensetzen. Das wäre jetzt nicht mein Punkt. Auch die anderen Gewichte sind jetzt, wenn man einigermaßen regelmäßig Krafttraining macht, nicht so ein Ding. Die Frage ist ja letztlich immer nur, in welcher Intensität mache ich das? Ne? Also wenn ich dann Vollgas gebe, schaffe ich dann noch die Übung? Das ist ja wieder eine ganz andere Frage. Ne? Weil etwas machen und etwas auf Wettkampfniveau machen ist natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Das heißt, du musst dich ja auch erstmal finden, was ist eigentlich meine Belastungsintensität? Erstmal beim Laufen und dann bei den jeweiligen Übungen. Ne? Weil das sind ja alles Übungen, wo der Puls schon hochgeht. Ne?
Ja, und es ist dann, also A ist bei jedem unterschiedlich. Und B, dafür trainiert man ja dann und macht auch mehrere Wettkämpfe. Das heißt, ich weiß jetzt schon langsam, okay, also beim Ski muss ich die und die Pace halten, das ist mein Skischuldbereich, den habe ich im Wettkampf. Wenn ich da weit drüber gehe, dann ist meine Herzfrequenz zu hoch und ich kann meine Laufpace gar nicht mehr halten. Oder beim Schlitten ist es so, dass man sagt, es bringt gar nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel das super, super schnell mache und drei Bahnen ohne Pause durch, weil dann sind meine Beine so schwer, dann kann ich gar nicht mehr loslaufen. Also macht es zum Beispiel Sinn, beim Schlitten in der vierten Bahn vielleicht die ein oder andere Pause von 5 Sekunden mehr zu machen, damit ich dann aber wieder fresh bin, um loszulaufen. Dann Übung Nummer 5, das Rudern. Das benutzen auch viele nochmal, um sich ein bisschen zu erholen, weil man sitzt. Und selbst wenn ich da super Gas gebe, kann ich vielleicht 4 Sekunden rausholen. Bringt mir aber gar nicht viel. Es bringt mir viel mehr, wenn ich einfach ein bisschen langsamer mache und nochmal meine Herzfrequenz runterbringe, um dann für die letzten 3 Übungen nochmal Gas geben zu können. Und so tastet man sich aber ran. Und in jedem Wettkampf, zumindest ist es bei mir so, ist es auch immer ein bisschen anders. Also, weil man manchmal ja auch sich dann von den anderen verleiten lässt. Also warum bin ich oft im Skifahren zu schnell? Weil ich will halt nicht direkt am Anfang irgendwie Sechste sein, weil ich mental dann da schon abschalte und denke, okay, jetzt ich gewinne eh nicht mehr. Brauche ich gar nicht mehr mir irgendwie Mühe geben. Aber das ist falsch, weil der Wettkampf geht ja noch eine Stunde. Also das kann man schon noch aufholen. Oder auch beim Schlitten. Wenn der neben dir viel schneller zieht, dann lässt du dich halt dazu verleiten, einfach mitzuziehen, weil du nicht den dann also verlieren willst. Und es ist immer so eine Mischung aus, ich habe meine eigenen Zeiten, meine eigene Taktik im Kopf, aber dann lässt man sich halt doch oft von den anderen Athletinnen verleiten und macht dann den einen oder anderen Fehler.
Ja. Von der Herangehensweise, also das Laufen ist ja logischerweise der Anfang. Ist der erste Kilometer auch dein schnellster Kilometer? Oder wie gehst du ran und in was für einer Range deiner absoluten Leistungsfähigkeit bewegst du dich?
Der erste Kilometer ist für mich immer der schnellste, aber auch für alle anderen. Hat 2 Gründe. Okay. Grund Nummer 1, alle sind total aufgeregt und wollen los und können es gar nicht erwarten.
Und können
Punkt
noch.
Und Punkt Nummer 2 ist, dass die erste Runde oft ein bisschen kürzer ist, weil dann der Starttunnel irgendwo anders aufgebaut ist oder so. Also in der Regel ist der erste Kilometer dann auch nur 900 Meter zum Beispiel. So, und dadurch sind die Zeiten immer schneller, plus alle rennen los wie bekloppt. weil sie ja, Bock haben und gleich am Anfang irgendwie den Anschluss verlieren wollen.
Und das ist ja auch noch ein Unterschied, du hast das ja gesagt, es ist halt wie ein Panoramalauf, also in einer Messehalle, ne? Besonders schön.
Obwohl, da gibt es große Unterschiede. Es gibt schöne Hallen, okay. Es gibt nicht so schöne Hallen.
Ja. Aber das ist ja jetzt nicht mit einer langen Geraden in der Regel, sondern ist schon relativ viel Kurve. Das ist ja auch anspruchsvoll, was Kurvenlaufen angeht.
Ja, ist auch schon der ein oder andere Mal hingefallen. Und es macht auch einen kleinen Unterschied. Also natürlich sind Kurse, wo der Kilometer auf 2 Runden aufgeteilt wird, ist dann beliebter, als 3 Runden zu laufen. Oder ich bin mal in Berlin, da waren es dann 4 Runden. Das sind dann natürlich 4x4 Kurven. 4-mal musst du abbremsen, wieder beschleunigen. Und wenn du nur 2 Runden hast, dann hast du oft eine Länge oder 2 längere Geraden. Das ist natürlich für die Laufperformance, macht das schon einen Unterschied.
Und habe ich nicht auch irgendwo schon mal ein Format gesehen, wo draußen gelaufen wurde?
Also, ja, also
um eine Halle rumgelaufen wurde?
Na, es gab 3, die draußen stattgefunden haben. Einmal, das waren natürlich aber schlechte Zeiten in Miami, das war draußen auf dem Sand. Das war natürlich sehr langsam, weil im Sand zu laufen ist jetzt nicht so cool. Und dann, das habe ich mitgemacht, dieses Jahr im April in Berlin, da war die Laufstrecke auf dem Tempelhofer Feld. Ah, okay. Und das war natürlich super schnell, weil es war A draußen, also kälter, frische Luft. Und es war eine lange Gerade hin und eine lange Gerade zurück. Ah, okay. Also richtig cool. Und dann nochmal in Singapur, in so einem Stadion, das dann halt so halb offen war.
Das okay, war das ist jetzt kein Vorteil, weil 300% Luftfeuchtigkeit.
Genau, ja. Es war sehr, waren auch keine guten Zeiten, die da gelaufen wurden. Aber das waren bisher die Outdoor-Events. Ansonsten hat bisher immer alles zu 100% Indoor stattgefunden.
Wenn wir mal vielleicht aufs Training eingehen, wie, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen sozusagen von deinen Geheimnissen teilen, wie viele Tage in der Woche trainierst du, das wäre mal das eine und dann, wie sieht das so aus, also das, die Gewichtung laufen zu Crossfit-Training und was sind da so die typischen Inhalte, du wirst jetzt wahrscheinlich ganz überraschend nicht regelmäßig so einen kompletten Hyrox im Training machen, weil wir laufen ja auch nicht einfach so random ständig mal einen Marathon. Das wird ja ein bisschen ausgeklügelter sein, nehme ich an. Und du hast ja schon gesagt, du wirst da ja auch gecoacht. Wie sieht so eine Woche Training bei dir aus, typischerweise?
Also ich habe eigentlich 2 Trainer. Und zwar einmal, mit dem ich damals mit Triathlon angefangen habe, den habe ich immer noch. Und der ist jetzt sozusagen mein Lauftrainer und stellt mir meine Läufe rein. Und auch ab und zu mal, also mache ich dann Indoor-Bike, 2-3 Mal die Woche, manchmal auch nur einmal die Woche und immer so 1 bis 1,5 Stunden. In der Regel ist das dann aber nur Zone-2-Training. Und meine Läufe macht er, genau. Und dann bin ich noch jeden Tag auch einmal hier bei uns in der CrossFit-Box. Und so eine Woche, ich laufe Kilometer, so 60 bis 80 Kilometer, reines Laufen, also das sind die reinen Laufkilometer. Und da kommen dann manchmal noch, wenn ich Hyrox Training habe, wo ich dann dieses Compromised Running, nennen wir das ja, mache, kommen dann natürlich nochmal so ein paar Kilometer dazu. Manchmal 4 Kilometer, manchmal 8 Kilometer, manchmal kommen 10 Kilometer dazu. Und ich mache Krafttraining. Das ist jetzt zwar Off-Season, es ist eher so, dass ich nicht so viele High-Rocks-Sessions mache, sondern es ist viel reines Laufen, also 1-2 Longruns die Woche, mal ein paar Intervalle, dann viel Krafttraining. Und jetzt seit dieser Woche bin ich wieder im regulären Training, weil Ende Oktober mein erster Wettkampf ist. Und da habe ich so 2-3 Mal die Woche Hyrox-Training im Sinne von Compromised Running. Also ich übe dann Rennen, Übung. Das sieht aber immer anders aus. Also es gibt dann auch manchmal ein Workout, das besteht nur aus Rudern, Ski, Laufen oder nur Schlittenlaufen. Das ist ganz unterschiedlich. Und gehe dann einmal die Woche auf den Track und habe auch noch Krafttraining. Einen wirklichen Hyrox, wir nennen das Hyrox-Simulation, mache ich in der Saison, wenn überhaupt, einmal die Woche. Genau, einmal die Woche. Und auch das verändert man dann immer leicht. Also manchmal sagt man, jetzt machen wir einen Hyrox, aber nur die Hälfte der Station, dafür verdoppeln wir die Kilometer, also wir rennen jedes Mal 2 Kilometer, oder wir nehmen irgendwie höhere Gewichte, dafür renne ich aber nur 400 Meter. weil man würde müde werden, wenn man jeden Samstag früh so einen Hyrox macht, dann vergleicht man sich auch immer, wenn man dann mal eine Minute langsamer ist, denkt man, oh Gott, das ganze Training hat eh nichts gebracht, es wird ja immer langsamer, das ist ganz schlimm. Deswegen ist es mental auch gar nicht so gut, wenn man es immer wieder macht. Aber in der Season ist Samstag früh bei mir immer so eine Art Hyrox-Simulation, aber die sieht immer ein bisschen anders aus. Aber ich komme schon so auf, ja, also so 17, 18 Stunden in der Woche sind das schon.
Also typisch für so junge, angesagte Sportarten ist ja, dass ein hoher Zulauf stattfindet. Du hast es schon gesagt, ja, von Leuten aus anderen Sportarten, die sich für erstens unschlagbar, zweitens unkaputtbar und drittens sowieso für die Allergeilsten halten. Wie groß ist dein Vorteil, wenn du das schon relativ lange machst, gegenüber Newbies?
Also gerade weil das ja technisch nicht so anspruchsvoll ist, hat man da nicht so einen großen Vorteil. Also wenn jetzt jemand, wie gesagt, vom Laufen kommt und auch vielleicht von Natur aus relativ stark ist, dann kann er das relativ schnell aufholen. Da ist mein Vorteil nicht so groß. Ja, ich bin auch schon 37, darf man auch nicht vergessen, wenn dann manche mit 20 kommen und vorher halt Track and Field gemacht haben und mal bei CrossFit reingeschnuppert haben, dann haben sie zwar keinen Hyrox gemacht, sie haben aber genau das perfekte Training, also aus beiden Welten. Und da, deswegen sind die Amerikaner, bei denen das häufig der Fall ist, da auch total stark, weil die dann reinkommen und beim ersten Mal machen sie vielleicht noch ein paar Fehler. Aber dann nehmen sie sich einen Trainer, überlegen, okay, wo kann ich ein bisschen vielleicht Energie rausnehmen, um dann wieder schneller zu laufen oder so. Die können dann innerhalb von einem halben Jahr ganz vorne mit dabei sein.
Gut, die haben natürlich auch eine relativ hohe Anzahl Leute, die zum Beispiel auf dem College Cross-Country gemacht haben. Also ein sehr hohes athletisches Niveau haben, ja auch schon immer mit Krafttraining gearbeitet haben und dann den Cut nicht geschafft haben, ne, in Richtung Profi oder Halbprofitum. Genau. Und dann ist ja da halt auch in dem klassischen Leichtathletikbereich in den USA ist ja dann Ende. Da ist nichts, ne? Wo man einen Anschluss hätte. Bei uns bist du dann ja immer noch in einem Vereinssystem oder sowas. Das haben die nicht so. Und die gucken sich dann nach solchen Sachen um. Ne? Die werden dann entweder Triathleten oder Hyrox.
Ja. Oder Hyrox. Eins von beiden, ja.
Wenn wir schon so sind bei Vorteilen oder bei Tipps und Tricks, bei Erfahrungen. Ich habe das erst einmal jetzt gesehen, so live vor Ort. Was ich krass fand, das hast du vorher auch, glaube ich, im Nebensatz schon angedeutet. Ralf wollte sagen, es ist eine junge Sportart, bezogen drauf, dass die Sportart noch nicht so lange existiert. Jung per se, würde ich sagen, ist die Sportart nicht. Die hat, glaube ich, schon die meisten sind wahrscheinlich so zwischen 20 und 40, würde ich mal tippen, so was ich gefühlt von außen wahrgenommen habe, aber auch darüber hinaus. Wir waren, glaube ich, der Tag, den wir hauptsächlich gesehen haben bei der FIBO, das war der Tag, wo viele so Staffelsachen waren auch. Und also du kannst das ja auch als Team machen, zu zweit sozusagen. Da kann
und auch gleich, zu viert.
Ach, sogar zu viert auch, cool. Mhm. Gleich nochmal sagen, wie das dann da ist. Also natürlich laufen musst du immer zusammen machen und ansonsten kann man das, glaube ich, relativ frei sich aussuchen. Aber das war, wie gesagt, ich habe das ja nur versucht, von außen so zu durchschauen, wie das funktioniert. Und da hast du auch gesehen Leute, die ich auf jeden Fall über 60 einschätzen würde, die da mitgemacht haben. Und das als
Team ja
oder auch, ja, oder auch als Familiending, ne? Vater, Sohn oder Mutter, Tochter, whatever. Hat man da gesehen, das war, glaube ich, für alle schon ein cooles Happening, weil die Stimmung und wie das so zelebriert wird, ist schon geil. Ist halt, da ist schon was los. Aber was ich meinen wollte, was sind so typische Tipps, Tricks, Learnings, die du gemacht hast? Auch Thema Schuhe, da habe ich alles gesehen. Da habe ich Carbon-Schuhe gesehen, da habe ich aber auch relativ flache Schuhe gesehen. Hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, was nicht nur fürs Laufen. Also fürs Laufen, klar, da weiß man, kann natürlich die Superschuhe schon helfen, aber du hast natürlich auch andere Übungen, wo es vielleicht nicht so von Vorteil ist, wenn man so eine dicke Sohle hat. Ich habe gesehen, bei Teamwettkämpfen, die Leute haben teilweise Gels dabei gehabt. Obwohl es ja eine relativ kurze Dauer ist. Ich weiß nicht, ob man als Einzelstarter sowas macht. Nimm uns mal mit, was machst du davon? Auf was setzt du da? Was sind so ein paar Hacks, die man da vielleicht als erfahrene Athletin weitergeben kann?
Also zum Thema Gels ist auch interessant. Also da entwickelt sich auch immer viel. Also jeder probiert aus und das Gefühl, noch vor 3 Jahren hat jeder immer versucht, dann beim Rudern, also dann ist ungefähr eine halbe Stunde rum, das zu nutzen und ein Gel zu nehmen, habe ich auch probiert, aber ich bekomme da immer eigentlich nur Bauchschmerzen davon. Und mittlerweile ist es so, dass weniger Athleten was nehmen, also auch bei den Pro-Leuten, weil es, wie gesagt, einfach nur eine Stunde dauert. Und das kriegt man auch hin, wenn man so 20 Minuten vorm Start, nehme ich immer so Energy Aminos, so ein bisschen und Koffein und ein Glucosegel. Und das reicht dann in der Regel. Und Wasserzufuhr. Es gibt dann auf dem Kurs oft so einen Tisch, wo dann so Wasserbecher stehen. Wenn wir unser Elite-Rennen haben, ist es sogar so, dass wir unsere eigene Verpflegung sozusagen bekommen können. Aber das brauche ich immer gar nicht. Und je nachdem, wie die Luft in der Halle ist, manchmal brauche ich gar kein Wasser. Manchmal bin ich nach 2 Runden so trocken und ich brauche unbedingt Wasser, dass ich mich dann freue, wenn es ein bisschen Wasser gibt. Aber ich nehme keine Gels während des Rennens. Und die andere Frage war?
Schuhe zum Beispiel.
Ah ja, genau. Schuhe, das ändert sich auch permanent. Also ich weiß noch, vor 2 Jahren haben super viele diese Nike Strikefly getragen. Mhm. Mittlerweile 80% der Athleten tragen, der Pro-Athleten und der Elite-Athleten, die Saucony Endorphin Pro nennt sich das. Mhm. Gab es Nummer 3 und mittlerweile gibt es Endorphin Pro Nummer 4. Den haben fast alle getragen. Jetzt ist es so, dass das ein bisschen abgelöst wird von Puma, weil Puma auch Hauptsponsor ist. Und dadurch tragen jetzt viele Puma und auch schon mit Carbon.
Okay, also die schon mit den dicken, mit der dicken Sohle und so.
Also nicht mit der ganz dicken, ich kenne jetzt nicht die einzelnen Modelle von Puma. Mhm. Ich habe jetzt wieder auch einen ganz neuen Schuh entdeckt. Und zwar kam Adidas auf mich zu und die sponsern mich, also die schicken mir Kleidung und Schuhe und haben da gefragt. Und ich habe gemeint, ja, nee, ich bin eigentlich, laufe ich immer nur mit Nike, weil ich glaube, das sind für mich die besten Schuhe. Und dann gesagt, ja, probier einfach mal aus. Und ich habe es ausprobiert und ich habe jetzt einen Schuh gefunden, Takumi Zen.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, da weiß jemand, was gut ist. Sehr gut, ja.
Und ich bin damit im Laufen super schnell. Und jetzt haben wir ja angefangen, die ersten High-Rocks-Classes wieder zu machen oder Trainingseinheiten. Und ich komme damit auch bei allen Übungen gut klar. Also ich kann damit den Schlitten gut schieben. Die Carbon, also die Sohle ist nicht zu, ich sage mal, wobbly. Also die ist schon so, dass ich bei den Lunges gute Stabilität habe. Und auch Wallballs mache ich damit ganz gut. Also ich glaube, dass ich die Erste sein werde, dann, wenn ich es wieder ins Major oder Elite Race schaffe, die dann Adidas Schuh trägt.
Also das Spannende daran ist ja erstmal, dass ja offensichtlich die Schuhfirmen noch nicht so gelinkt sind in der Szene, dass die Athletinnen und Athleten da unter Vertrag sind erstmal, sondern dass man sich daran orientiert, was ist jetzt gerade der Schuh der Wahl, der Konkurrenz auch, ja, weil wenn du sagst, 80% tragen den Saucony und jetzt geht es ein bisschen in Richtung andere, also da geht es ja nach ganz, ganz hart nach Wahl der Waffe tatsächlich und nicht nach Vertrag, ne?
Nee, genau. Also da hat noch keiner wirklich Verträge, außer wie gesagt, jetzt ab dieser Saison ging es halt los, dass Puma offizieller High-Rocks-Sponsor auch ist und Verträge mit einigen Athleten gemacht hat. Ich habe das nicht gemacht, weil ich mir da halt nicht reinreden lassen will, welche Schuhe ich benutze. Und habe das mit Adidas wirklich einfach nur ausprobiert, weil die so nett waren und gesagt haben, okay, wir schicken dir mal all die Modelle. Und ich bin damit gelaufen und entweder liegt es daran, weil ich wirklich schneller geworden bin in der Offseason, oder es liegt ein bisschen auch, habe ich das Gefühl, an dem Schuh. Also ich kann damit echt gut laufen und habe null Hüftprobleme. Also auch mal in der Woche mit 90 Kilometern war ich sonst immer zweimal die Woche beim Physio, wenn ich diese 90 Kilometer mit Carbon-Schuhen gelaufen bin. Aber mit dem Adidas-Schuh, also null Probleme. Also ist richtig cool.
Also das ist
so bezahlte Werbung, ne?
Also. Ja, nee, deshalb haben wir auch die anderen Dinge alle erwähnt, weil das ja noch spannend ist, ja.
Total.
Weil Professionalisierung ist ja dann der nächste Schritt für relativ neue Sportarten. In welche Richtung geht es, ja? Wie ist das eigentlich aufgebaut? Ja, hilf uns da nochmal, weil du sagst ja pro Kategorie. Da muss man sich vorher als Profi eine Lizenz geschossen haben oder qualifiziert man sich dafür?
Nein, das ist nur ein
Begriff. Wie viele Millionen sind nochmal die Preisgelder?
Also da muss ich kurz sagen, weiß Antje im Zweifelsfall natürlich viel detaillierter als ich, aber inzwischen gibt es bei HYROX durchaus Preisgelder und ich glaube bei der WM auch gar nicht mal so wenig. Vorne glaube ich auch. Und ich weiß nicht, also Sponsorships, genau, da bin ich auch gespannt, was du gleich erzählst. Ich habe den Eindruck, natürlich so gewisse Sports-Nutrition-Firmen haben das natürlich schon für sich als Markt entdeckt. Und ich glaube, die großen Sportartikelhersteller noch nicht unbedingt alle so.
Also es gibt Preisgelder bei einem normalen Rennen, gibt es keine Preisgelder. Aber dann gibt es ja die sogenannten vier Major Races. Dann nochmal ein Last Chance Qualifier nennt sich das und dann nochmal die Weltmeisterschaft. Und bei diesen Major Races gibt es Preisgeld und bei der Weltmeisterschaft auch. Und ich glaube, bei den Major Races für den ersten Platz 8.000 Euro oder 6.000 Euro und dann 2.000 Euro weniger für den zweiten und ein bisschen weniger für den dritten. Das gilt, glaube ich, bis zum fünften Platz. Bei der WM hat dieses Jahr jeder Preisgeld bekommen. Ach, stimmt.
Ja. Hast du gar nicht abgerechnet?
Hast du ganz vergessen, Rechnung zu schicken?
Großartig, ich liebe das. Also, da, Hyrox-Profi vergisst, Geld einzutreiben. Breaking.
Da war es zum Beispiel im letzten Jahr noch so, dass sie dann, da haben nur die ersten 6 Geld bekommen, aber jeder hat von Hyrox das Hotel finanziert bekommen und so. Das haben sie dieses Jahr anders gemacht, da haben sie gemeint, jeder bekommt von den 15 Elite-Athleten Preisgeld, aber ihr kümmert euch um Unterkunft alleine und so. Aber ja, ich glaube, und für den ersten Platz 25.000 Euro oder so. Oder 30.000 Euro, ja. Und dann immer gestaffelt ein bisschen weniger, bis zum 15. Platz.
Sponsorship. Das ist so viel Preisgeld ungefähr, wie wenn man aktuell einen Berlin-Marathon gewinnt, glaube ich.
Ah, okay. Aber gut, die haben dann bestimmt auch noch Verträge mit Adidas, ja. Dann kriegen sie von Adidas noch mehr. Und das ist ein bisschen ähnlich auch im Hyrox. Also ich hatte zum Beispiel auch ein halbes Jahr dann mit ESN zusammengearbeitet und die sagen dann, okay, pass auf, du kriegst jeden Monat so und so viel Geld für die Produkte von uns. Wenn du aber den ersten Platz bei einem Major Race machst, bekommst du nochmal so und so viel Euro on top. Oder bei der WM, wenn du unter die Top 5 kommst, kriegst du nochmal den und den Bonus. Und Flüge und Unterkunft zahlen die auch in der Regel. Aber diese Art der Verträge, es hängt immer so ein bisschen auch davon ab, wie famous ist jemand, wie gut ist jemand und wie viel Instagram-Follower hat jemand. Also zum Beispiel Hunter McIntyre heißt der, ist Amerikaner, super netter Typ, war jetzt die letzten 3 oder 4 Jahre in Folge immer Weltmeister. Dann ist er auch noch vom Auftreten her einfach eine Persönlichkeit und hat auch noch 150.000 oder weiß ich wie viele Instagram-Follower. Der hat natürlich einen Vertrag mit Puma, ich kann keine Zahlen, aber den sonst keiner hat. So und Athleten jetzt wie ich zum Beispiel, die es bei Elite schaffen, wir können schon auch Sponsoren haben, aber da haben dann natürlich nicht, kriegen dann monatlich nicht den gleichen Betrag ausgezahlt, den er zum Beispiel ausgezahlt bekommt. Da sind noch super viele Unterschiede, aber es wird jedes Jahr besser, einfach weil der Sport immer bekannter wird.
Hilf mir nochmal eben, Hyrox als Wettkampfserie ist doch von den Jungs aus Hamburg entwickelt worden, ne?
Genau, ja. Und aber auch eine Frau, also ja. Moritz Fürste, Mintratilli und Christian Tötzka sind 3 Leute, die das gegründet haben. Und die sind aus Hamburg, genau.
Ja, also Moritz Fürste kennt
Hockey, ehemaliger Olympiasieger.
Ja. Und der junge Tötzke, ich glaube, sein Vater hat ziemlich lange den Hamburg-Triathlon veranstaltet.
Genau, er hat auch bei Ironman, glaube ich, lange Zeit.
Also Die wissen schon, wie es funktioniert. Die wissen auch, wie Party funktioniert, habe ich mal gehört. wie groß ist der Partyanteil? Wie groß ist der, sagen wir mal, der Eventanteil an so einer Veranstaltung, wenn ihr zu einem.
Du meinst die normalen Veranstaltung an sich oder ist das danach noch irgendeine Aftershow-Party stattfindet?
Ja, also beides, wir wollen alles wissen.
Also, alle Details, da ist das schon immer. Ein DJ am Start, der macht dann gute Musik tagsüber und es sind auch immer ganz coole Moderatoren dabei, die dann gerade bei den Major-Events, die dann das echt zu so einem Show-Event machen. Aber ich bin jetzt auch nicht den ganzen Tag in der Halle, weil ich versuche mich auf meinen Wettkampf zu konzentrieren, komme eine halbe Stunde vorher hin, gucke mir den Kurs an, mache mich warm und danach will ich dann in der Regel auch raus, weil ich entweder K.O. bin oder enttäuscht bin oder... aber die geben sich schon echt Mühe. Also viele machen das ja auch einfach aus Spaß. So. Ich mache schon auch aus Spaß, aber bei mir ist da so ein bisschen anderer Drive dahinter. Aber viele sagen halt zu ihrer Freundin, ach komm, lass mal ein halbes Jahr dafür trainieren. Und dann machen wir so ein Woman-Double, gucken mal, was so geht und verbringen dann aber noch den Tag in der Halle, gucken bei den anderen zu und haben einfach einen schönen Tag. Also da hat ja jeder auch irgendwie andere Wünsche an so ein Event, aber nein, Partys können sie, auch die Party bei der Weltmeisterschaft ist immer legendär und Karten sind immer relativ schnell ausverkauft. Das, passt schon.
Wo ist denn die WM? Hat die einen klassischen Standort? Weil viele Sportarten leben ja von dem klassischen Standort, ne? Also dass man sagt, ja, okay,
Ironman Hawaii. Ja, so, ja, oder auch nicht, ne? Sag nur Nizza. Ja.
Genau. Nur.
Also, es ist jedes Jahr woanders. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, also meine erste WM war vor 3 Jahren in Las Vegas zum Beispiel. Letztes Jahr war die WM in Manchester, dieses Jahr war sie in Nizza. Und die WM für nächstes Jahr, das steht noch nicht fest, der Ort. Da sind noch Verhandlungen, das wissen die noch nicht.
Mhm. Ja, okay, also so ein Wallfahrtsort erstmal gibt es noch nicht. Oder gibt es ein klassisches Rennen, wo du sagst, wow, ja, das ist das Rennen, wo man sein muss oder wo man hin muss?
Nee, also das kommt, wie gesagt, ganz drauf an, vor allen Dingen für die Elite-Athleten, wo sie die Major Races hinlegen. Mhm. Die sind dieses Jahr, zum Beispiel geht's jetzt los in Amsterdam, dann Hongkong, dann Las Vegas und dann Glasgow. Und der Last Chance Qualifier ist Barcelona. Also es ist jede Saison komplett anders, immer andere Städte. Ich glaube, viele Leute verbinden das zum Beispiel auch einfach damit, so ein bisschen die Welt zu bereisen. Also ich kenne auch viele, die machen High Rocks, nicht um immer besser zu werden, schon auch, weil es bringt ja regelmäßiges Training natürlich automatisch mit sich. Aber für die ist es eher so, dass sie sagen, okay, jetzt gibt's dann, dieses Jahr gibt's noch mal viel mehr Länder, zum Beispiel Kapstadt oder Toronto, einfach Länder, die viele Leute noch nicht besucht haben, und die sagen dann einfach, okay, hey, dann machen wir da einen High Rocks, dann lernen wir gleich mal Kanada kennen. Oder ich wollte auch mal nach Cape Town oder Singapur oder Mexiko.
Ja, aber was meinst du, warum Philipp Läufer geworden ist?
So international war ich nicht ganz unterwegs, muss man sagen. Also ich finde es bemerkenswert, dass, wenn man das so ein bisschen beobachtet, ja ganz offensichtlich so ein globaler Anspruch da ist, ne, dass du diese Serie ganz bewusst an globale Hotspots verteilst, und das jetzt nicht erst seit letztem Jahr, sondern schon davor ja auch. Und ich kann jetzt nicht ganz so einschätzen, wie populär High Rocks in USA beispielsweise schon ist. Also ist das da ein großes Thema oder noch nicht eher so, oder ein Nischenthema? Es ist in Deutschland, finde ich, schon stark gewachsen. Also was haben wir da in Deutschland? Hast du alleine schon, in den großen Städten gibt es, glaube ich, überall einen, oder? Berlin, Hamburg, München, Köln auf jeden Fall, würde ich schon mal mindestens sagen, gibt es da wahrscheinlich immer eine Austragung.
Ja.
Und also alleine die Tatsache, dass du das ja teilweise auf 2 Tage machen musst, siehe Köln, ich weiß nicht, ob das überall immer an 2 Tagen ist, zeigt dir, dass das schon Tausende von Menschen ja offensichtlich Bock haben, daran teilzunehmen. Und ich glaube, die Teilnehmerzahlen global steigen ja auch von Jahr zu Jahr. Was nicht selbstverständlich ist, gerade viele junge Sportarten haben ja dann manchmal auch so einen 2-3-Jahres-Hype und dann verschwinden die auch wieder. Den Eindruck hat man jetzt bei High Rocks ja irgendwie nicht, weil es, glaube ich, halt ganz spannende Elemente verbindet von schon bestehenden Sportarten. Ne? Wenn du was komplett Neues erfindest, dann kann es ja mal irgendwie trendy sein und dann vielleicht auch wieder nicht. Aber diese Richtung, dass du halt diesen Hybrid-Athlete-Aspekt auch ansprechen willst, was, glaube ich, auch in der... Ich würde jetzt mal sagen, ich meine, ich bin jetzt auch, ich bin auch 37, insofern jetzt für Sport vielleicht jetzt auch, also ich bin jetzt nicht mehr blutjung, aber ich finde so, ich glaube, dieses Bewusstsein für Sport und die Vielseitigkeit von Sport wird wieder breiter, auch in der Zielgruppe 20 plus, 20 bis 30, 20 bis 35. Also, dass man nicht sagt, ich definiere mich als Läufer oder als Marathonläufer. Ja, ich renne vielleicht auch mal einen Marathon, weil das ist schon irgendwie ein Lifetime-Goal. Oder ich möchte irgendwann mal einen Triathlon machen. Aber eigentlich möchte ich so diesen Aspekt Hybrid-Athlete abbilden. Also, sprich, ich möchte für meine Gesundheit was machen. Ich möchte eine gute Ausdauer, Leistungsfähigkeit haben, natürlich auch mein Herz-Kreislauf-System trainieren, aber ich möchte auch stark sein. Ich möchte irgendwo kräftig sein. Ich möchte vielleicht nicht ein Bodybuilder werden, aber ich möchte schon irgendwo da eine gewisse auch Ganzkörperkraft entwickeln und Ganzkörperfitness entwickeln. Und ich glaube, das trifft schon sehr stark auch den aktuellen Zeitgeist. Habe ich so den Eindruck, was man dann auch sonst so in der Sportbubble mitbekommt.
Es wird halt nicht langweilig. Und
genau,
man
sehr, sehr immer abwechslungsreich, ja.
Irgendwo irgendwie für Heilung trainieren. Also ich habe ja auch 2 Kinder und mein Mann, der reist halt auch gern. Und dann bin ich halt nicht immer hier auf Mallorca in meiner Crossfit-Box, sondern dann ist man auch mal in irgendeinem Hotel, wo man halt nicht das dementsprechende Equipment hat. Aber es geht ja schon mal damit los, dass ja ein wichtiger Teil Laufen ist. Und Laufen kannst du überall.
Ja.
Also ob ich jetzt in den Bergen bin und da mal einen Trailrun mache, oder ob ich an der Ostsee bin und dann irgendwie da am Deich entlang laufe oder so. Also man kann immer und überall für High Rocks trainieren. Burpees kannst du auch überall machen. Und selbst in jedem kleinen Hotel für ein paar Handeln findest du auch immer. Und dann kannst du dir da ein Training zusammenbasteln.
Ja.
Und das war dann auch beim Triathlon manchmal so, hatte ich, weil ich einfach damit angefangen habe und aus Berlin war, kaum Freunde oder Bekannte, die das gemacht haben. dann immer alleine.
Man hat auch keine Freunde mehr als
Triathleten. Ich weiß, Triathleten hat man eh. Mein Mann fand es eh auch nicht so toll. Das Jahr, wo ich Triathlon gemacht habe, er meinte, es war für ihn das Schlimmste.
Philipp, weißt du, warum der so lacht, Antje? Das ist dem gar nicht klar, wie viel Zeit so Triathleten weg von der Familie verbringen.
Das ist Wahnsinn.
Das ist die, das ist die härteste Form. Das muss man sich halt klar machen. Ja, die sind ja auch Leute, die, also nicht auch, sondern gerade Leute, die noch ein normales Leben haben, ja, also nicht als Profi unterwegs sind. Das ist ja on top. Ja, on top einfach nochmal 10, 15, vielleicht auch 17, 18 Stunden on top in der Woche nicht da.
Ja, es war für mich auch irgendwie schwer handelbar, weil ich dann eigentlich auch am Wochenende, wenn ich dann meine Kinder dann halt zu Hause waren und mal was machen wollte, dann habe ich bei Instagram gesehen, wie dann andere Triathleten dann immer voran 7 Stunden Fahrrad fahren und ich so, oh, shit. Ich war 40 hinten. Minuten laufen so ungefähr und permanent schlechtes Gewissen und so. Und das ist im Rheinrock schon ein bisschen anders, weil du natürlich in die eine Stunde, die du trainierst, oder klar, man geht auch mal 2 Stunden, macht man auch mal einen Longrun am Sonntagmorgen oder so, aber man kann auch, wenn man mal an einem Tag nicht so viel Zeit hat, macht dort nur eine Stunde intensiv Vollgas, das reicht dann aber auch für den Tag.
Ja,
so.
Klar.
Also diese Ingebrigtsen-Methode, 2-mal am Tag so Threshold krasse Trainingseinheiten, das macht man halt auch nicht so oft, selbst als Elite-Athlet. Und das kann man irgendwie schon also besser in den Alltag integrieren und du kannst es halt überall machen. Musst nicht immer irgendwie dein Indoor-Bike mitnehmen und musst dir eine Schwimmhalle suchen und wenn die nur 20 Meter hat, der Hotelpool und nicht 25 Meter, dann auch Mist.
Also, ja, Katastrophe. Ja. Untergang des Abendlandes meistens.
Ja, genau.
Also ich meine, du kannst ja im Prinzip schon jede Treppe 2 oder 3 Stufen gehen und schon hast du ja deine Ausfallschritte quasi trainiert.
Zum Beispiel, ja.
Also ne, und im Hotel einfach gar nicht erst fragen, wo der Aufzug ist.
Genau, einfach hochgehen oder hochsprinten. Oder man macht halt mal 3 Tage lang kein spezifisches Heilraumtraining und geht einfach nur laufen und macht einen Tag Intervalle, einen Tag macht einen Longrun und am einen Tag nochmal, keine Ahnung, 5x4 Minuten oder so. Das kriegt man schon hin.
Also für mich klingt es aber in der Belastung immer noch hart Laktazid, ehrlich gesagt. Machst du Messungen?
Ich mache keine Messung. Es gab mal Leute, also ein Bekannter von mir, der war der erste Hyrox-Weltmeister damals und ist jetzt auch wieder in der Elite 15 unterwegs, Lukas Fair. Der macht ganz viel so, ich sag mal, Forschung. Also wir haben einfach mal geguckt, bei verschiedenen Events, wie sich die Schlitten anfühlen, hat er auch mal gemessen mit so einem, ich glaube, Newtonmeter oder so ist das. Dann hat er mal einen Wettkampf gemacht und hat gesagt, es geht mir heute nicht um die Zeit, denn nach jeder Übung soll mal Blut abgenommen werden, damit ich meinen Laktat messen kann und so. Das machen ein paar Leute, aber in der Regel nicht, also nicht beim Training. Wobei, wer weiß, also die Mädels, die ja immer die ersten von Platz 1 bis 5 oder die Amerikanerinnen, vielleicht machen die das schon, aber eigentlich sind wir immer alle relativ offen und ehrlich mit unserem Training. Es gibt auch Trainer, die trainieren 2, 3, die alle unter den Top 5 sind. Also da weiß man eigentlich schon so ein bisschen, was andere machen. Und da habe ich jetzt noch nicht gehört, dass da viele Leute mit Laktat, also nicht permanent. Man macht mal einen Laktattest oder geht mal auf den Track und macht das. Oder so Laufanalysen und so inklusive Laktatmessung, das macht man schon mal. Aber jetzt nicht im regulären Training.
Also je mehr, sagen wir mal, ausgebildete und ehemalige gutklassige Mittelstreckler und Triathleten zu euch kommen, wird das steigen, ne? Weil die machen das schon, die machen das schon sehr umfangreich.
Ja.
Ja.
Also ein muskulöser Triathlet ist, glaube ich, einer der beste Highwalker.
Ja. Ich kenne welche, die das jetzt vorhaben, die gerade ihre Karriere beendet haben.
Der war bei uns auch schon im Podcast. Ich glaube, Hans möchte das auch machen.
Ja. Ja,
also oder kennt ihr, der heißt Fabi Eisenlauer.
Der war sogar mal bei mir im Club hier in Ringsburg.
Der war auch Triathlet und der ist jetzt komplett zu Hyrox gewechselt. Und der hat mit seiner Freundin zum Beispiel, da bin ich Dritter geworden mit meinem Partner, aber er und seine Freundin haben gewonnen, die Doubles, Mixed Doubles. Es war sehr kompetitiv dieses Jahr, weil sehr viele Elite-Leute ihr Rennen am Freitag hatten und das Mixed-Double-Rennen war erst am Sonntag. Das heißt, dann hatte man nochmal einen Tag, um zu recovern und dann am Sonntag sind fast nochmal alle an den Start gegangen Und da hat er sich durchgesetzt mit seiner Freundin. Richtig krasse Performance abgeliefert.
Ja. Ja, also man sieht, es gibt schon sehr unterschiedliche Wege. Nochmal so ein Gedanke wie Club-WM oder, also wir wollen ja immer eine Bundesliga haben, ne? Gibt es sowas wie Teams, die dann auch als Team eine Wertung machen?
Ja, dieses, also es gibt generell bei fast jedem Event kann man ein Relay machen, also so eine Staffel. Das ist dann immer das letzte Event, nachdem Singles und Doubles so gelaufen sind. Und das kannst du dir aber selbst überlegen. Können entweder vier Männer oder zwei Frauen, zwei Männer oder vier Frauen. Aber da gibt es jetzt nicht so das bekannte Team oder so, weil es sind auch jedes Mal andere. Da hatte ich auch mal für ein Jahr lang einen Weltrekord, der wurde aber jetzt gerade in Australien gebrochen von vier Frauen. Jetzt müssen wir vier Mädels uns irgendwie wieder zusammenfinden, dass wir den uns wieder zurückholen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Und was sie auch gemacht haben dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft, dass sie gesagt haben, am Ende der Weltmeisterschaft machen wir Team-Relays je nach Land. Also vier aus Amerika, vier aus Deutschland, vier aus England, vier aus Australien. Und ja, das war auch echt interessant. Das wird so eine Sache, wenn dann auch live bei YouTube übertragen.
Das ist ja nochmal der nächste Punkt. Also wir haben ja schon so eine Idee, wo es hingeht. Welche Länder beteiligen sich? Welche großen Sportnationen haben den Kick noch nicht verstanden?
Also lass mich so sagen, es gibt sehr viele Events in Amerika und die sind auch immer ausgebucht. Aber der Handball zum Beispiel, wenn der in Amerika irgendwo ist, den kennt kaum jemand, wenn der nach England kommt, sind alle total begeistert und da ist der total bekannt. Also es ist schon, das habt ihr ja vorhin schon angedeutet, gerade so Länder wie Deutschland, England, Spanien, da ist das crazy. Da sind jetzt alle Wettkämpfe auch immer über zwei Tage und sofort ausgebucht und gefühlt jedes Wochenende ein Wettkampf. In Amerika ist das schon auch bekannt, aber jetzt noch nicht so bekannt wie CrossFit oder so. Da ist schon noch...
Und Australien, hast du gesagt, also dann wieder so klassisch die angelsächsischen Staaten, die da so gleich auf die kompetitive Schiene gehen. Ja.
Australien ist halt noch, zum Beispiel jetzt war für uns alle, also für die Amerikaner und auch für die Eliteathleten, das ist ja immer die WM im Juni und danach beginnt dann so eine Off-Season. Hat man ja im Triathlon auch. Und dann fängt man eigentlich hier wieder so, die ersten fangen jetzt Ende September, Anfang Oktober wieder mit den ersten Wettkämpfen an. Während wir aber hier Off-Season haben, gab es in Australien in Perth, in Sydney, ich glaube auch in Melbourne, schon wieder Wettkämpfe. Also aber denen läuft das noch so ein bisschen irgendwie arzyklisch. Und bisher fahren natürlich auch einfach, weil es noch nicht so viele Preisgelder gibt, selbst gute australische Athleten fliegen jetzt nicht jedes Wochenende nach Europa, um an einem Hyrox teilzunehmen. Obwohl die da jetzt halt auch richtig gute Zeiten laufen, jetzt muss man gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist dann halt schon ein weiter Weg, weil bisher die WMs immer entweder oder die wichtigen Rennen in Europa oder Amerika waren. Aber ich sag mal, Hongkong ist zum Beispiel, da fliegt jetzt vielleicht jemand rüber von Australien.
Ja, das ist halbe Strecke. Ne?
Ja.
Und Asiaten sind dann auch schon in dem Game drin, als Athletinnen und Athleten?
Ja, die finden das gut. Aber mir fällt jetzt erstmal noch kein Elite-Athlet ein aus Asien. Aber das kann sich ja alles noch ändern.
Ja, ja. Spannend. Was ist dein Plan? Du hast gesagt, Saison-Einstieg steht bevor im September. Hast du quasi schon einen kompletten Wettkampfplan vor Augen und mit deinen Coaches abgestimmt oder machst du jetzt erstmal Saisonauftakt und dann guckst du, wie der lief und dann werden weitere Rennen ausgesucht?
Also es ist ja gar nicht mehr so einfach, weil jetzt diese Events auch immer ausverkauft sind. Das heißt, man kann gar nicht mehr so viel spontan entscheiden. Glücklicherweise haben wir, also die Eliteathleten können sich so 3-4 Rennen aussuchen, wo wir dann Zugriff haben, auch wenn sie schon ausverkauft sind. Das ist ganz gut. Ich fange jetzt erst, also Ende Oktober ist mein erstes Rennen.
Oktober,
in Madrid. Also die spanischen Events sind für mich ganz praktisch, weil dann, ich habe ja auch zwei Kids, dann fliege ich meistens einen Abend vorher hin, schlafe eine Nacht im Hotel, mache meinen Wettkampf und fliege am selben Tag auch wieder zurück. Und deswegen ist das ganz, ganz praktisch für mich und es passt auch vom Timing her. Ich wollte nicht zu früh anfangen mit der Saison, weil es geht dann noch bis Ende Juni, also es wird schon noch lang. Und dann mein zweites Event wird, wenn alles gut geht, Frankfurt sein, Mitte Dezember. Dann ist so eine kleine Weihnachtspause und dann muss ich gucken, das hängt dann ein bisschen davon ab, wie gut meine Zeiten sind in den beiden Rennen. Ich hoffe, dass ich ein gutes Rennen habe ich schon ich sag mal, in der Wertung stehen und ich bräuchte noch ein zweites, damit ich dann bei den Majors mitmachen kann wieder. Und das wäre dann in Las Vegas. Wenn das nicht klappt, würde ich, ist jetzt der Plan, Anfang Februar St. Gallen machen. Das ist ganz witzig. Ja. Genau. Und dann bald das, alles andere kann ich nicht planen, weil es hängt immer davon ab, wie gut meine Zeiten sind und ob ich in die Major-Rennen reinkomme oder nicht.
Ja. Und diese Quali in diese Major-Rennen geht einzig und allein nach Zeiten oder auch genau. Platzierungen bei deinen bei den Events, wo du gestartet bist? Zum Beispiel, du wärst da jetzt Top 3 in der Pro-Frauen-Division. Das hilft an sich jetzt nichts, sondern es geht rein nach Leistung, nach Zeit. Nee.
Also doch, wenn du bei, ich glaube, bei der die ersten drei von der Weltmeisterschaft, die sind, glaube ich, safe für alle Major-Rennen. Alle anderen müssen sich über Zeiten qualifizieren. Und das ist etwas, oder dieses Qualifikationssystem für diese Elite 15-Athleten, das ändert sich jedes Jahr ein bisschen. Man hat aber das Gefühl, es wird jedes Jahr ein bisschen fairer. Also natürlich gab es letztes Jahr viele Diskussionen, weil, wie ich vorhin schon angedeutet habe, bei dem Rennen in Berlin, wo dann das Wetter so schön kühl war und es draußen gelaufen wurde, da wurden wahnsinnig gute Zeiten gelaufen, die natürlich mit in die Wertung reingehen. Und dann sagen andere zu Recht, naja, come on, und ich bin gerade in Singapur gelaufen. Hier waren 35 Grad und Luftfeuchtigkeit. Das ist natürlich nicht so schnell. Das ist ja beim Marathonlaufen oder genauso. Und deswegen ist es dieses Jahr zum Beispiel so, dass deine zwei schnellsten Rennen genommen werden. Und auch das immer nur vom letzten Jahr. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bin vor zwei Jahren mal eine Stunde gelaufen. Das würde mich qualifizieren bei den Frauen, um ins Major zu kommen. So ist es nicht mehr. Sprich, die beiden schnellsten Rennen aus den letzten 365 Tagen, die werden genommen. Und davon dann die ersten 15 Besten kommen immer in ein Major Race.
Ah, das ist schon ein kleiner Kreis halt auch, ne?
Und die ersten drei von den Major Race, die kommen in die WM.
Ja. Genau. Okay. Schon ein hohes Leistungsprinzip, verstehe. Ja. Für eine Stunde Vollgas, ne? Lohnt sich aber trotzdem.
Ja, total.
So, jetzt ist die entscheidende Frage, würdest du das auch deinen Kindern empfehlen?
Ja, also mein Sohn, der macht schon ein, zwei Mal die Woche, es gibt so eine Kostebox, die bietet sowas für Kinder an. Die machen dann schon so kleine Übungen und er findet das echt ganz cool. Und es gab auch in London schon ein Kids-Event. Okay. Das war wohl irgendwie aber alles. Ja, ich glaube ab 8. Mhm. Und dann war das immer 8- bis 10-Jährige in einer Gewichtskategorie, 10- bis 12-Jährige und so weiter. Das lief wohl aber ein paar nicht alles nach Plan, aber das wollen die jetzt nochmal ein bisschen verfeinern, verbessern und dann da nochmal mit starten. Ist halt, also klug gemacht von Hyrox. Jeder, also da kann. In Berlin ist eine 75-Jährige, wie du vorhin schon meintest, die ist da mit ihrem Enkelkind gestartet. Mhm. Und es war so süß, dann standen die auf dem Podium. Und diese fitte 75-Jährige hat sich gefreut, ihr Enkelkind war auch total stolz. Und dann in London, wie gesagt, gab es das Kids-Event mit 8-Jährigen. Also du könntest dann theoretisch, mein Mann will jetzt auch mal starten im Double mit meinem Trainer. Der muss dann erstmal laufen lernen, aber das kann halt einfach jeder
machen. Der Trainer muss laufen lernen noch.
Nee, mein Mann. also er kann schon laufen, aber so ein Hyrox 8x1 Kilometer ist schon immer was anderes.
Entschuldigung, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass hier Männer gedisst werden. Das
lehne
ich ab.
Nein, war nicht meine Absicht. Nein, aber es ist halt so, wenn du es jetzt nicht komplett auf Elite-Niveau machen willst und es jedes Mal um die Kunden geht und du dich da akribisch darauf vorbereitest und Sponsoren hinter dir hast und so, dann kannst du da auch ein mega cooles Family-Event machen und alle sind fit. Weil, wie gesagt, das wissen wir alle, Thema Longevity, es reicht nicht einfach mal nur laufen zu gehen, du musst auch einfach deine Muskeln ein bisschen beanspruchen. Und das ist da die perfekte Kombination einfach.
Ja. Okay, ich brauche also eine die Ü60-Kategorie, bitte. Kannst du das Fürste und Co. sagen, ja?
Nee, es gibt ja Kategorien, das heißt,
das wusste ich nicht.
Wenn du nicht
Here we go. Ich hab
in der Elite bist, dann geht es nach Age Group. Bei meiner ersten Weltmeisterschaft, da war ich jetzt noch nicht in der Elite, dann läufst du Age Group. Also ich zum Beispiel bin Kategorie 35 bis 40. Du wärst dann 60 bis 65. Und es geht bis, ja.
Also das ist analog wie das System
beim Triathlon eigentlich, genau. Ja. Okay. Ja. Mhm. Ich glaube, es sind 10 Jahre, oder? 30 bis 39 oder so?
Ja, da beim Triathlon sind 5 Jahre.
Ach, 5 Jahre, genau. Jahre bei uns auch. Mhm. Bei uns auch, immer 5 Jahre. Außer beim Double. Weil da sind die Differenzen natürlich ein bisschen größer, da sind es immer 10 Jahre. Aber beim den anderen Age Groups sind es immer 5 Jahre.
Ja. Jetzt ist ja deine Wettkampffolge klingt jetzt erstmal relativ, wie soll ich sagen, luftig. Würdest du dann zum Beispiel zwischendurch mal noch rasch einen Marathon laufen oder so einen Quatsch machen?
Also wenn Marathon, dann sollte man sowas machen, jetzt auch viele Kolleginnen von mir in der Offseason.
Ja.
Da kann man sowas einbauen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich habe dann auch schon mal einen Halbmarathon gemacht oder so. Und ich würde schon auch einen Marathon schaffen. Aber ich bin so jemand, also wenn, dann würde ich schon auch gerne irgendwie dann gut sein, wenn ich einen Marathon mache. Und dann nur Marathontraining, dafür bin ich einer der Läuferinnen, der Highrocks-Athletinnen, die im Laufen ganz gut ist. Und ich muss in der Offseason halt auch viel Kraft aufbauen. Okay. Und wenn ich dann Heavy Squats mache abends und am nächsten Morgen soll ich dann 20 Kilometer schnell laufen, das ist dann schon nicht ganz so einfach. Nee, deswegen muss man sich immer so ein bisschen entscheiden. Leute, die sag mal, schwer sind und im Laufen einfach aufholen müssen, die können dann in der Offseason natürlich vollen Fokus aufs Laufen machen und entweder sagen, okay, ich bereite mich auf Marathon vor oder auf einen Trailrun oder ich will einen schnellen Halbmarathon absolvieren. Macht total Sinn. Und in der Saison gibt es auch immer wieder Leute, die das machen, aber jetzt, ich kenne eigentlich keinen Elite-Athleten, der jetzt in der Highrock-Saison sagt, ich mache jetzt mal Marathon. Ja. Weil es einfach ein bisschen zu konträr ist vom Training.
Gut, aber also Halbmarathon ist ja dann zum Beispiel schon naheliegend, ne? Weil
die Belastung einfach auch von
viel,
der
viel kleiner ist, ne? Und sehr nah an der Highrocks-Belastung dran ist. Ne?
Ja, und ein schneller Mann macht ja auch einen Halbmarathon in, weiß ich nicht, 1,20 oder 1,15 und das kommt ja dann der Highrocks auf der Zeit.
Schon sehr nah, ja.
Sehr nah, also das macht Sinn.
Ja. Fantastisch, ja, einmal Insel umrunden bei dir, ne? Mit dem Fahrrad, das ist ja dann das Äquivalent, ne? 300 irgendwas.
Also gibt es ja auch so ein Rennen, so ein 300.
Ja, ja, klar, das gibt es jedes Jahr im Frühjahr.
Genau,
ja. Deshalb sag ich, das kannst du mal rasch nebenbei machen.
Manchmal, ja. So sieht's aus.
Sehr,
ich fahre immer
sehr
mit dem
cool.
Fahrrad oder oft mit dem Fahrrad im Schwimm.
Also, Philipp, ich hab ein neues Ziel. Highrocks Age Group. Gibt es auch Weltmeisterschaften?
Ja, gibt's auch. Na klar.
Oh, fantastisch.
Ja, schau, ey, das sind doch eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
Ganz
ja, was hältst du dann von, wo wohnt ihr denn? Was wäre denn für euch naheliegendes?
Für den Philipp ist alles naheliegend, weil der wohnt mittendrin in Regensburg.
Ich wohne in Regensburg, aber ich sag mal, das ist, also in Deutschland ist ja alles einigermaßen entspannt. Also ich glaube,
du brauchst ja auch ein bisschen Zeit, um dich vorzubereiten, aber.
Genau, wenn du Tipp hast, was es da für gute in der Nähe, ihr irgendwo in der Nähe gute Trainingsmöglichkeiten gibt, weil das ist ja in der Crossfit-Szene bin ich jetzt noch nicht so tief drin.
Ja, Regensburg.
Ja, genau. Gibt's da Leute, die du kennst, dann sehr, sehr gerne Tipps geben. Ich habe übrigens gesehen, du kennst Raul Spanger, habe ich gerade festgestellt.
Ja.
Ganz liebe Grüße an den, der war früher mal bei Jung von Matt Sports auch beruflich tätig und da haben sich unsere Wege gekreuzt, als ich damals bei denen unter Vertrag war und der ist ja, glaube ich, inzwischen, ich weiß gar nicht, ob er nach Mallorca ausgewandert ist, aber zumindest ist er da häufiger, glaube ich, und ist ja immer noch in der Formel 1 tätig, wenn ich es richtig weiß.
Dann werde ich Raoul lieb von dir grüßen. Der arbeitet ja für den Formel 1-Fahrer
Nico Hülkenberg
und dadurch ist er permanent in der Weltgeschichte unterwegs.
Genau.
Und der wohnt jetzt einfach, wenn er nicht unterwegs ist, auf Mallorca.
Ach, geil.
Und er ist auch echt schnell. Er kommt ja vom Fußball.
Ist ein guter Halbmarathonläufer, glaube ich, auch.
Er ist
sogar
mein Lieblingspartner, wenn es auf den Track geht.
Ah, ja, der ist fit. Der war damals schon begeisterter Läufer, das hat ihm immer Bock gemacht, ja.
Und lernt jetzt auch ein paar Crossfit-Sachen mit meinem Coach und so. Und ja, also immer wenn er hier ist, jetzt ist er gerade wieder unterwegs, aber da trainieren wir auch super oft zusammen.
Stark, kleine Spaß, Welt.
Ja. Fantastic. Immer, ich habe Hoffnung, ja, also privat, persönlich und auch für dich und den Sport, ja. Vielen Dank erstmal für deine Zeit, ja.
Mega,
dass du mal wieder, so wie es unsere Art ist, sehr kurzfristig zugesagt hast. Super cool. Ja, weil wir hatten ja schon mal Kontakt, als du dich gemeldet hast, als Fan unseres Podcasts geoutet hattest. Und wir hatten immer Highrocks auf dem Schirm und gesagt, wir müssen das unbedingt jetzt mal machen, weil so viele Leute da Interesse dran haben. Und ich glaube, wir haben mal die Tür ein bisschen aufgemacht und da mal reingeschaut. Super spannend. Danke dir.
Ja, super gern. Und danke für die Einladung. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich helfe gern weiter.
Genau, und wenn auch ihr zu Hause Fragen habt, deswegen werden wir dann auch Antjes Instagram hier in die Shownotes packen, also wer verfolgen will, was sie so treibt, auch in der nächsten Saison, oder sehen will, was sie schon so gemacht hat oder Trainingsinspo bekommen, dann schaut da gerne vorbei, lasst da
auch ein Abo da. Und ansonsten schließe ich mich natürlich gerne auch Ralf an. Was auch immer ihr treibt, ob ihr Kilometer sammelt für einen Herbstmarathon oder ja vielleicht auch, vielleicht haben wir ja auch so eine geheime Hyrox-Community, von der wir noch gar nichts wussten. Auf jeden Fall viel Spaß bei eurem Training am Wochenende und wir hören uns dann wie gewohnt nächste Woche Freitag. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und wir freuen uns schon auf nächste Woche.